Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute steigen wir mal wieder richtig in die Amateurligen ein. Kreisliga aktuell unser Gast, hat aber glaube ich schon mehr als alles andere gesehen im Amateurfußball, Regionalliga, Bayernliga, Landesliga. Also ihm braucht man nichts mehr erzählen, was da oben abgeht in den oberen Amateurbereichen. Aber wer es ist, er stellt sich am besten mal selber vor. Hi Rico!
Sascha, grüß dich. Erstmal vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut, dabei zu sein. Ich bin der Rico Röder, im Amateurbereich, glaube ich, relativ bekannt. Ich habe, wie du schon sagst, viele Ligen durchlebt, durchgespielt, Auf- und Abstiege gefeiert und aktuell bin ich beim TV Leinburg in der Kreisliga 2 Erlangen-Pegnitz-Grund als Spielertrainer unterwegs.
Ja, perfekt. Und dann können wir ja gleich ins Aktuelle starten. Und ihr seid ja letztes Jahr erst diesen Sommer erst aufgestiegen. Kreisklasse habt ihr, wie ich in eurem Podcast auch mitbekommen habe und euch dann verfolgt habe, seitdem du da warst, die Restrunde, sagen wir mal, Rückrunde kann man es ja nicht nennen, aber die Restrunde einfach komplett ungeschlagen, überstanden, seid auch verdient aufgestiegen, aber jetzt ist das Kreisliga-Geschäft da und da ist schon eine andere Welt, oder? Für dich und deine Jungs.
Ja, wir haben letztes Jahr nach dem 6-Punkte-Rückstand im Winter natürlich darauf achten müssen, dass nicht mehr viel passiert in der Restrunde, wie du sagst. Und glücklicherweise haben wir ab Spieltag 1 es so hinbekommen, dass wir da waren, dass wir präsent waren und tatsächlich alle 11 Spiele in der Restrunde gewonnen haben. Demzufolge sind wir verdient aufgestiegen am Ende. Dann waren es dann 8 Punkte Abstand, glaube ich, zum Zweiten. Also wir haben 14 Punkte gut gemacht. Jetzt Kreisliga, die Mannschaft war schon mal vor 2 Jahren, also bevor ich kam letzten Sommer, sind sie abgestiegen aus der Kreisliga in der Relegation leider. Die kennen es. Ich kenne jetzt den Spielkreis Erlangen-Pegnitz-Grund nicht so gut, also unabhängig jetzt von welcher Liga, ob es jetzt Kreisklasse oder Kreisliga ist. Natürlich weht in der Kreisliga ein anderer Wind als in der Kreisklasse, ist auch klar. Ich persönlich sehe aber die Unterschiede jetzt gar nicht so groß beim Spielerischen. Eher so, dass die meisten Mannschaften ein, zwei sehr, sehr gute Spieler haben, die in der Kreisklasse jetzt nicht so rausgeragt haben bei den Mannschaften. Da war es meistens so im Kollektiv, dass die Mannschaften waren, gespielt oder verteidigt haben. Und so zeichnet sich die Kreisliga für mich bisher aus, dass es immer ein, zwei eben Ausnahmespieler in den Mannschaften gibt, die auch Spiele dann entscheiden können.
Ja, definitiv. Ich meine, das hast du ja mittlerweile in jeder Liga, dass das meiste über den Zusammenhalt kommt und dann hast du natürlich 2, 3 Ausnahmetalente drin, die eigentlich höher spielen könnten, aber wahrscheinlich wegen den Kumpels eher unten bleiben wollen. Aber wie du schon sagst, Kreisliga ist trotzdem eine andere Welt als Kreisklasse jetzt. Ich sag mal so, ich kenne mich in dem Spielkreis auch null aus. Wie wir ja im Vorgespräch auch festgestellt haben, kommen wir eigentlich 2, 3 Minuten auseinander wohnen wir und ich komme aus dem Spielkreis Neumarkt-Jura, also habe da mein Leben lang gespielt, außer ein paar Jahre in der Privatliga, da habe ich im Nürnberger Raum gespielt, aber die Mannschaften kenne ich zwar als Ortschaften, aber so vom Spielkreis her, keine Ahnung. Wie siehst du trotzdem die allgemeine fußballerische Entwicklung jetzt da in der Kreisliga, weil ich meine, wie wir dann später noch dazu kommen, hast du ja sehr, sehr, sehr hoch gespielt.
Ja, sehr, sehr, sehr hoch. Ja, kommt immer darauf an, wie jeder dazu steht oder was er denkt, was hoch ist. Aber für den Amateurbereich, ja. Ja, ich sag mal so, grundsätzlich ist es so, das Niveau, viele sagen ja, unabhängig, welche Liga, ob es jetzt Landesliga ist, Bezirksliga, die damalige Bezirksoberliga, waren früher wesentlich stärker. Ja, für mich ist es jetzt so, ich habe jetzt letztes Jahr eben übernommen, das erste Mal in der Kreisklasse, also unterklassig und auch das erste Mal jetzt Kreisliga. Ich kann das in der Form bei den beiden Ligen schwer beurteilen, ob das früher qualitativ besser war. Was ich aber schon glaube, weil der Trend natürlich dahin geht, dass der Fußball für die meisten ja keine Priorität mehr hat. Früher war das ganz anders. Da war man froh, wenn man auf dem Platz sein konnte. Jugendspieler, die rauskamen, waren froh, mal dabei gewesen zu sein oder dabei sein zu dürfen. Mittlerweile haben ja Spieler, die aus der Jugend kommen oder so, auch schon direkt irgendwelche Ansprüche, bei denen man gar nicht weiß, wo die herkommen. Ja. Von daher glaube ich schon, dadurch, dass auch weniger Spieler jetzt, oder es generell, glaube ich, von der Anzahl an Spielern auch abgebaut hat die letzten Jahre, bedingt natürlich auch durch Corona, ist das Interesse ein bisschen verloren. Und generell ist es einfach so, dass ich glaube, dass der Sport früher oder vor einigen Jahren noch mehr geliebt worden ist, sagen wir es mal so. Und von daher, aber trotzdem ist das Niveau zum Teil gut. Klar gibt es unterschiedliche Mannschaften und spielerische Elemente vielleicht. Der eine versucht es über lange Bälle, der andere versucht zu spielen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es jetzt die Kreisliga keine schlechte Liga ist. Da muss man trotzdem auch alles geben. Auch ich, meine, okay, ich habe ein gewisses Alter mittlerweile. Ich glaube, wie mit 20 läuft jetzt auch alles nicht mehr ganz so rund. Ja, sagen mir meine Knochen nach den Spielen auch immer. Aber trotzdem muss ich auch alles geben, ne, um auch der Mannschaft irgendwie weiterhelfen zu können. So mal locker links, rechts die Hüfte wackeln, so einfach ist es auch nicht mehr.
Ja gut, was heißt gewisses Alter? Ich meine, du bist das 34, wir sind 3 Jahre auseinander. Ich bin jetzt 32 im Januar geworden, du wirst ja im Oktober dann 35. Du hast ja noch ein gutes Alter und ich meine, für Kreisliga mit deiner Erfahrung reicht ja noch. Ich meine, du könntest ja locker ja im Amateurfußball spielen, ja teilweise mit 40 noch welche mindestens Kreisliga, wenn sie es drauf haben.
Das stimmt, ja, du hast schon recht. Ich glaube, so vom Können her und so auch, solange der Körper gut mitmacht, man gesund bleibt und verletzungsfrei bleibt, ist es auch klar noch alles drin und da kann ich auch mitspielen, das ist kein Thema. Man merkt es auch noch in den Spielen, denke ich. Aber trotzdem kann ich halt nicht denken oder darf ich nicht denken, ich mache das alles so mit links, sondern muss trotzdem auch alles geben. Aber das ist auch mein persönlicher Ansporn. Ich will immer fit sein. Wenn ich fit bin, kann ich gut spielen. Bin ich nicht fit, gibt es halt auch Spiele, die halt einfach scheiße sind. Ja, und aber das ist nicht mein Ansporn. Und da muss ich schon immer komplett fit sein, tue ich auch was dafür und auch im Training. Ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt als Spielertrainer irgendwo in irgendeiner Form rausnehme, sondern bin immer vorne dabei und versuche auch immer unter den ersten 3 mindestens zu sein, egal was man macht.
Ja, definitiv, definitiv. Ich meine, aktuell, die Saison hat ja erst angefangen, 5 Spieltage. Dein Ziel, wie ich schon raushöre, ist definitiv nicht nur der Klassenerhalt, was man eigentlich davon ausgeht, sondern oben mitzuspielen. Und 4 Punkte aus 4 Spielen könnte besser sein, weil ich höre ja euren Podcast regelmäßig jede Woche. Freue ich mich auf jede Folge und erzählst du ja auch immer, wie die Spiele laufen. Das ein oder andere Spiel hätte ja auch anders laufen können. Ihr hättet vielleicht 2, 3 Punkte mehr haben können, aber das heißt drum, dafür jetzt zusammenreißen und am Wochenende wieder gewinnen und dann schaut es ja gar nicht so schlecht aus. Und ich meine, ihr habt die Qualität, weil man gewinnt die Kreis, also man spielt ja nicht umsonst 11 Spiele am Stück ungeschlagen und gewinnt alles. Das heißt ja eine Grundqualität, ihr habt euch auch verstärkt individuell mit einem spielenden Co-Trainer, der ja auch aus der Landesliga kam. Also die Klasse, also solltet ihr eigentlich locker halten, oder?
Ja, wir haben jetzt keine großen Ambitionen irgendwie nach vorne oder mehr. Für uns ist es wichtig, dass wir vor allem nach dem verkorksten Jahr vor 2 Jahren, wo die Jungs abgestiegen sind, direkt nach dem Aufstieg, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach eine ruhige Saison haben, irgendwo ja im Mittelfeld uns platzieren, um dann für nächstes Jahr vielleicht nochmal irgendwie in irgendeiner Form aufrüsten zu können oder dann halt auch wieder eine gute Mannschaft zu stellen. Aktuell ist es halt so bei uns, du hast es schon gesagt, wir hätten schon 1, 2, 3 Punkte mehr verdient gehabt aufgrund der Spiele. Aber am ersten Spieltag war ich zum Beispiel noch im Urlaub, wo wir 1-0 verloren haben, das auch unglücklich war. Aber wir haben auch aktuell sehr viel Pech, was Verletzungen betrifft. Wir haben jetzt innerhalb der letzten 4 Wochen 4 Langzeitausfälle, hat es uns erwischt. Einen, also mein spielenden Co-Trainer, den du erwähnt hast, der hat sich das Kreuzband gerissen im Spiel vorletzte Woche gegen Brandt. Ganz unglücklich. Der zweite Innenverteidiger, der im Normalfall spielt, hat sich das Innenband gerissen und wahrscheinlich das Kreuzband auch angerissen. Und dann fehlen mir noch mit Marco Rampft auch noch ein Spieler in der Zentrale, der sich am ersten Spieltag das Schlüsselbein gebrochen hat. Das sind halt Ausfälle, die halt schwer zu kompensieren sind aktuell. Dann kommen halt noch kleinere Verletzungen dazu auch und Urlaube aktuell, was natürlich auch andere haben, ne? Aber wir haben halt 3, 4 Langzeitausfälle, die Stammspieler sind, da wird es halt dann schwer, die zu kompensieren. Aber die Jungs geben alles, ich bin da stolz drauf und glücklich, auch in Leimburg zu sein. Mir macht es eine Menge Spaß. Wir wollen jetzt schauen, dass wir einfach aus dieser Verletzungsserie rauskommen. Bis dahin auch noch einigermaßen punkten. Wir müssen uns da vor niemanden verstecken und haben es jede Woche, sage ich mal, selber in der Hand, wie wir das Spiel gestalten und wie das Ergebnis am Ende läuft.
Ja, definitiv, definitiv. Also das mit den Langzeitverletzten habe ich ja auch mitbekommen in eurem Podcast. Dass sich natürlich jetzt dein spielender Co-Trainer auch noch das Kreuzband gerissen hat, ist natürlich noch krasser, weil ich meine, er ist ja extra gekommen, um in der Defensive, in der Kreisliga für Stabilität zu sorgen. Und jetzt nach 4 Spielen, dann die Verletzung ist schon echt hart und vor allem im Amateurfußball ist es ja nicht so wie im Profifußball, wo man, ach, Physio und muss ja nicht nebenbei arbeiten, sondern ihr müsst ja nebenbei alle arbeiten, um euer Lebensunterhalt zu verdienen. Ja. Und das ist natürlich dann richtig krass.
Ja, das ist extrem bitter. Mir tut's auch leid, wenn Tommy war bisher nie groß verletzt, ist kurz vorher 30 geworden und ich habe noch Scherze mit ihm gemacht und habe gesagt, ey, du, pass auf, sobald die 3 davor steht, ne, ja, wird's körperlich schwieriger. Ja, und prompt drauf verletzt er sich halt, ne, unglücklich in der Situation und für ihn tut's mir extrem leid. Das wird jetzt, ja, wie man so sagt, im Schnitt ein Dreivierteljahr dauern. Wenn es schlecht läuft, ist die Saison komplett rum und kann erst wieder zur neuen Saison starten. Wir hoffen natürlich, dass wir das vielleicht ein bisschen früher hinbekommen, aber auf 2, 3 Spiele am Ende der Saison wird es am Ende nicht ankommen. Da wird kein Risiko eingegangen. Er soll sich da gut regenerieren, beziehungsweise wird jetzt nächste Woche operiert auch und dann schauen wir mal, wie alles verläuft. Jeder Körper ist unterschiedlich und reagiert anders. Kommt auch darauf an, was jeder letztendlich auch für seine Genesung tut. Ja. Und dann schauen wir mal, wann der Tommy wieder auf dem Platz uns helfen kann.
Ja, definitiv. Also ich sag mal so, er soll es nicht übertreiben und erstmal langsam wieder genesen, weil mein Podcast-Partner spielt ja auch in Wolgersdorf, wo wir herkommen, hat sich das Kreuzband gerissen letztes Jahr. Durfte dann wieder nach einem Dreivierteljahr das Trainieren anfangen, ist im Training umgeknickt, wieder Kreuzbandriss. Und das ist natürlich schade, wenn man im Amateurfußball Fußball spielt und er fällt halt jetzt schon 1,5 Jahre knapp jetzt bald aus. Also er wird jetzt demnächst operiert und dann nochmal ein viertelhalbes Jahr, bis er überhaupt wieder richtig anfangen darf. Wenn er überhaupt anfängt, hat er wieder gesagt. Weil ja, ich meine, er ist erst 23. Nee. Aber 2 Kreuzbandrisse innerhalb von kürzester Zeit, weiß er ja nicht, selber nicht, ob er weitermacht.
Ja, es ist verrückt mit diesen ganzen Knieverletzungen heutzutage, das wird irgendwie immer mehr. Da war ja auch kürzlich der junge Köln-Profi, der innerhalb von 18 Monaten sich jetzt 3-mal am gleichen Knie das Kreuzband gerissen hat. Auch extrem bitter, ne? Und zum Teil auch irgendwie unvorstellbar, wie das immer passieren kann. Aber ja, irgendwie nehmen die größeren Verletzungen irgendwie immer Jahr für Jahr zu, habe ich das Gefühl.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich meine, ich habe jetzt 20 Jahre Fußball gespielt, knapp. Bevor ich aufgehört habe vor 2 Jahren mit der Geburt von meinem Sohn und habe mir einmal das Kreuzband angerissen und einen Bänderriss hatte ich in knapp 20 Jahren. Also ich kann auf Holz klopfen. Ich hatte bisher noch keine schlimmere Verletzung. Kreuzbandanriss war das Schlimmste für mich.
Wie lange hat das gedauert damals?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich bin ein Vierteljahr, halbes Jahr ausgefallen, weil es war nur wirklich ein Einriss oder halt ein leichter Anriss. Der hat gemeint, wenn ich es jetzt schon und nicht so übertreibe, dann, ich glaube, ich bin 3 Monate ausgefallen, 4 Monate. Dann war ich bei der Kontrolle, hat er gemeint, das ist wieder alles gut, ich kann langsam Joggen anfangen, aber ich habe trotzdem, glaube ich, vom Kopf her 5, 6 Monate gebraucht, bis ich wieder richtig am Platz war, weil ich einfach Angst hatte, bei der nächsten Aktion kann es wieder passieren, deswegen von meinem Kopf her habe ich ein halbes Jahr gebraucht, aber es ist schon ewig her.
Ja, es ist natürlich auch immer unterschiedlich, wie jeder reagiert. Man muss vom Kopf erstmal komplett frei sein, schmerzfrei sein, damit man wieder einsteigen kann. Wenn da noch eine Blockade ist, dann macht es eh keinen Sinn.
Ja, definitiv. Und ich meine, wie du schon sagst, man muss schmerzfrei sein, vom Kopf auch her frei sein. Es hat bei mir ein wenig länger gedauert danach, aber nie wieder verletzt. Also der Bänderriss war in der Jugend und der Anriss war im Herrenbereich, dann in der Privatliga. Aber ja, da sonst eigentlich nie was gehabt. Aber wenn ich mir jetzt meine Kids anschaue, ich habe ein Mädel bei mir in der U15, die hat sich letzte Saison, Ende letzter Saison in der D-Jugend, wo wir Kreisklassenmeister geworden sind, die Bänder gerissen, als sie in der damaligen U15 ausgeholfen hat, ist da schon 3 Monate ausgefallen. Und rat mal, was jetzt passiert ist vor ein paar Wochen in den Sommerferien.
Wieder die Bänder gerissen.
Ja, ist mit ihrer Schwester im Garten, hat Fußball gespielt, ist auf den Ball gestiegen, weggerutscht, der gleiche Fuß, die gleichen Bänder sind wieder durch. Die fällt die komplette Hinrunde aus.
Scheiße. Das ist natürlich bitter.
Ja, ich habe sie ja schon angeschaut, das nächste Mal tue ich ihren Fuß eingipsen, dass sie sich nicht mehr bewegen kann. Ich meine, wir müssen so ehrlich sein, sie hängt sich rein, ist keine Stammspielerin, aber mir tut's menschlich mega leid, weil sie hat sich immer im Training reingehauen und nicht so wie die heutige Jugend ist. Ey Digga, lass mal spielen. Ey Digga, warum lässt du uns laufen? Das Wort habe ich eh gefressen. Aber ich kann, seinem 13-Jährigen kann ich nicht sagen, red mal wie ein normaler Mensch. Der schaut mich an, ey, das ist ganz normal, weil ich trainiere ja 13-, 14-Jährige.
Das ist halt genau dieses Alter, ne, wo es relativ schwierig ist, glaube ich, auch pubertätsmäßig und so weiter. Das ist gar nicht so einfach. Ich meine, ich kriege es ja auch mit von meinen Jungs. Ich habe ja auch zwei Söhne im Alter von 10 und 8,5. Da, wenn die nach Hause kommen, teilweise, es kommt ja auch von der Schule, vom Umfeld, mit was für Wörtern und ja, ich mag es auch nicht, ehrlich gesagt. Klar hatten wir unsere Wörter auch früher und so weiter, aber es ist schon extrem geworden, ne, wie sie sich zum Teil artikulieren, wie die Jungs sprechen und mit was sie nach Hause kommen. Und ja, das ist ärgerlich, aber schwer zu vermeiden leider. Man kann nur auf die eigenen Kinder oder mit den eigenen Kindern sprechen, dass es nicht so ist, aber ja, ist nicht so einfach.
Definitiv nicht. Und ich meine, wie du schon sagst, man soll eher auf seine eigenen Kinder schauen, weil du kannst keinen fremden Kind irgendwie, so wie früher, also wenn ich zu einem Erwachsenen hingegangen wäre und hätte gesagt, Alter, oder was weiß ich, wie wir früher gesprochen haben, ich meine, wir sind nur 3 Jahre auseinander, da hätte mir Erwachsene Abpfeifen geben auf gut Deutsch, aber das kannst du in der heutigen Zeit nicht machen. Erstens würde ich es niemals machen und zweitens, ich lasse halt dann...
Nein, um Gottes Willen.
Ich lasse halt dann leiden, also wirklich leiden. Vor allem, wenn mich die Digger nennen. Vor allem, ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Ey, Idiot, Depp, so wie früher, wenn ich irgendwie irgendwas falsch mache im Training, ne? Also wenn ich sie quäle oder so, ne? Aber das Digger habe ich gefressen. Und mein Co-Trainer ist aktuell 15, ich habe 2 Co-Trainer, einen 67-Jährigen, der nur Betreuer macht, und den Bruder von meinem Kapitän, der ist 2010er-Jahrgang, der hat es nicht mal geschafft, in 25 Sekunden Sprachnachricht das Wort Digger 45 Mal zu verwenden, in 25 Sekunden. Da habe ich ihn auch gefragt, ob irgendwas nicht mit ihm stimmt.
Ja, das ist, es ist ja tragisch und traurig leider. Ja, so ist die Jugendsprache. Man kann nur hoffen, dass es besser wird. Es ist extrem schwierig, aber ja, macht man nicht. Vor allem nicht gegenüber dem Trainer. Da hat man schon eine andere Wortwahl zu wählen. Und ja, da gehören schon gewisse Regeln. Ich bin auch jemand von früher. Ich kenne das auch ganz anders. Hätte ich das damals als junger Spieler zu einem Erwachsenen gesagt aus der Mannschaft, dann wäre ich wahrscheinlich erstmal verletzt gewesen, beziehungsweise hätte da auch kein Land gesehen. Also wie du schon sagst, ja, umgangssprachlich oder metaphorisch sagt man, da hätte man mal eine Watschen gekriegt früher, ja, so war es auch und ja, geht leider heutzutage nicht mehr. Man muss ja Angst haben, wenn man zu den Jungs irgendwie was sagt, dass sie dann beleidigt sind und einfach auch nicht mehr kommen und das darf man oder kann man ja einfach auch nicht mehr riskieren, leider.
Da habe ich noch das Glück, dass ich 16 Kinder aktuell im Kader habe. 2 davon, wie gesagt, das Mädel noch bis Winter verletzt. Dann habe ich einen Jungen, der hat Achillessehnenprobleme seit Monaten. Der fällt jetzt auch erstmal aus. Der fängt jetzt das Lauftraining an. Also habe ich 14 Kinder und die sind eigentlich relativ lernwillig, außer halt die Art, wie sie reden und teilweise das abgefuckt sind von mir, wenn ich sie laufen schicke. Und dann fragen sie mich, warum ich sie laufen schicke in der Vorbereitung. Weil ihr nichts gemacht habt in den Ferien. Sie haben eine Aufgabe bekommen in den Ferien. 10 Kilometer die Woche zu laufen. Sie konnten es sich einteilen, wie sie wollten. Denkst du, nicht mal die Hälfte davon ist die 10 Kilometer gelaufen. Und dann wundern sie sich beim letzten Testspiel letzte Woche, dass sie nach 35, 40 Minuten platt waren.
Ja, das ist halt das, ja, die Einsicht fehlt, ne? Dieser Wille, ne? Vorher schon vorbereitet zu sein. Ne? Früher waren wir im Normalfall topfit in der Vorbereitung schon, sodass wir dann auch weniger leiden mussten, sage ich mal, in der Vorbereitung. Dass eine Vorbereitung immer anstrengend ist, ist ganz normal. Es ist auch nicht vergleichbar mit dem regulären Trainingsbetrieb während der Saison, aber es gehört halt einfach dazu. Ja? Und wenn da schon das Verständnis fehlt, dann ja, fehlen mir auch ein bisschen so die Worte. Aber das hat man ja nicht nur im Jugendbereich, das hat man ja teilweise auch im Erwachsenenbereich. Ich meine, ich spreche auch mit vielen Leuten und die Mannschaften betreuen und Vorgaben geben ist mittlerweile fast unmöglich vorher, weil es die Leute eh nicht machen, ja, und sich dann halt wundern, wenn sie dann platt sind bei den Spielen oder in der Vorbereitung. Ja, und dann ist halt auch, was halt dann auch ein Teufelskreis ist, ist halt dann verletzungstechnisch, ja. Wenn du dann unfit bist und dann voll reinstartest, ja, ist halt die Gefahr auch wesentlich höher, ne? Dass man sich halt dann auch schneller in irgendeiner Form verletzt.
Ja klar, definitiv. Also ich meine, die Jungs verletzen sich jetzt nicht so leicht wie wir beide. Ich glaube, wenn wir beide mit über 30 unfit in irgendeine Vorbereitung gehen würden, wir würden nach 2 Einheiten dann sterbend am Boden liegen und uns verletzt haben, weil unser Körper das nicht mehr mitmacht, aber ja.
Das beste Beispiel ist ja auch, wenn die Jungs oder so, ich sehe es ja auch bei meinen Kindern, wenn die dann erstmal auf den Trainingsplatz gehen, das Erste, was sie machen, hauen volle Kanne aufs Tor, schießen, hauen drauf, ja, das würde ich mich gar nicht mehr trauen aktuell. Also, ohne sich ein bisschen aufzuwärmen, würde ich das gar nicht machen, weil ich zu viel Angst hätte, dass ich mich dann bei einem Schuss irgendwie verletze oder sowas, aber ja, so ist es leider.
Bevor es auf den zweiten Teil losgeht, was aktuell haben wir ja gut besprochen. Ja, kenne ich von früher mit 18, 19, habe ich die Alten noch ausgelacht. Ja, ja, ich verletze mich beim Torschuss ohne Wahrmachen. Ja. Genau. Das habe ich einmal im Training bei meinen Jungs gemacht. Da war ich früher da, ein paar Jungs auch, haben gesagt, komm, bolz mal wegen aufs Tor. Ich musste mein Gesicht wegdrehen und meinen Oberschenkel so halten, dass ich es nicht gesehen habe. Ich habe mir eine Oberschenkelzerrung geholt, weil ich einfach unaufgewärmt aufs Tor gebolzt habe mit den Kids. Danach habe ich auch nicht mehr mitgespielt.
Deswegen, ja, das glaube ich. Ja, das glaubt man in den jungen Jahren immer nicht. Ich habe früher auch geschmunzelt über die Älteren, die sich da erst aufgewärmt haben und das immer bemängelt haben, warum man da schießt. Und ihr werdet es schon sehen, irgendwann haben wir alle drüber gelacht natürlich. Aber jetzt weiß ich genau mittlerweile, was Sache ist, ne? Und was sie gemeint haben.
Ja, definitiv. Und jetzt sind wir sehr, sehr lang abgeschweift, aber das ist ja das Schöne an einem Podcast. Wir wollen ja nicht nur die Karriere so stur durchbesprechen, sondern wir wollen auch Geschichten über unsere Gäste erfahren. Und da du ja, wie gesagt, hier aus der Umgebung auch bist, da kommen immer schöne Geschichten raus. Und man kann Sachen vergleichen, so vom Trainerdasein her. Also würde ich sagen, gehen wir in den zweiten Teil. Und du bist in Nürnberg geboren, du bist der echte Nürnberger Bub, sag ich mal. Von der Körpergröße her kann man immer noch meinen, du bist der Bub. Ja gut, ich bin nicht viel größer. Ich bin 1,69, also ich bin auch nicht viel größer. Ich könnte in euren Podcast passen von der Körpergröße her.
Das stimmt, ja. Da würdest du bei uns, kleiner Fußball, würdest du reinpassen.
Ich habe euch, glaube ich, eh schon mal geschrieben. Falls ihr einen Jugendtrainer aus Neumarkt-Jura braucht, wäre ich am Start, aber bis heute, glaube ich, kam noch keine Antwort zurück.
Wem hast du?
Ich glaube, ich habe mal auf der NN kommentiert oder so. Ja, Jugendtrainer, machen wir irgendwann, aber wissen wir noch nicht, wann kam dann als Antwort, aber ich weiß nicht mehr von wem.
Okay, müsste ich vielleicht nochmal verfolgen. Ja, wir haben so den Jugendbereich jetzt nicht so im Fokus, eher, wie gesagt, den reinen Amateurfußball, auch kein Profisport an sich, außer wir haben mal vielleicht einen Ex-Profi, den wir auch zuletzt hatten, eingeladen. Aber der Fokus liegt tatsächlich auf Amateurfußball. Aber ich denke mal, die eine oder andere Folge wird auch schon noch kommen, was den Jugendfußball betrifft. Und da bietet es sich natürlich an, dass man da auch einen aktuellen Jugendtrainer hat. Ich meine, ich bin zwar auch im Jugendbereich tätig an sich, aber es ist immer schöner, wenn man dann jemand Drittes dabei hat, der sich da auch auskennt, beziehungsweise auch eine andere Sicht teilt. Aber da, wenn es soweit ist, kann ich dich gerne auf dem Laufenden halten, da habe ich dich auf jeden Fall im Hinterkopf.
Perfekt, ich glaube, ich bin auch, ich will jetzt nicht übertreiben, aber eine kleine Legende im Neumarkt-Jura-Kreis. Zumindest wird mir immer wieder von anderen Vereinen gesagt, die kennen mich, weil ich mache das Ganze jetzt seit 2009, also mein halbes Leben. Ich habe mit 16 angefangen und jetzt wurde ich letztes, vor einer Saisoneröffnung im Juli, für 16 Jahre Jugendarbeit TSV Weggersdorf vom BFV geehrt mit der goldenen Nadel.
Na stark, ja, das zeigt schon, dass du da schon lange dabei bist und viel Erfahrung hast, also ja. Bist du heißer Kandidat, wenn es soweit ist?
Ja, wäre cool. Aber jetzt starten wir. Also wie ich hier auch schon gesagt habe, ich habe nicht so viel gefunden. Ich weiß durch einen Arbeitskollegen, dass du bei der SGV in der Jugend gespielt hast. War das doch dein erster Verein oder hast du davor noch einen anderen Verein gehabt?
Nee, tatsächlich nicht. Also ja, ich habe einen anderen Verein gehabt. Es war nicht mein erster Verein. Ich habe meine Fußballerkarriere, wenn man so sagen darf, habe ich bei TV 1860 Schweinau angefangen. Hinten am Kanalberg, wenn es dir was sagt, ich gehe davon aus.
Klar, da haben Kumpel zu mir gewohnt. Da haben wir mal gebolzt.
Ja, da bin ich auch groß geworden, also wohnhaft in Schweinau. Und da habe ich ja das Fußballen angefangen. Das erste Mal, sage ich mal, im Verein beigetreten und war dann bis zur Ende. Also die ganze, also G-Jugend, wenn man das früher sagen kann, die F-Jugend und die ganze E-Jugend war ich bei Schweinau. Genau.
Und kannst du dich denn noch erinnern, wie das fußballerische Niveau war von Schweinau? Also ich meine, ich habe noch nie in meinem Leben ein Schweinau-Spiel gesehen, obwohl der Kumpel 2 Minuten von da hinten weg gewohnt hat, bevor es Post SV gekauft hat. Aber wie war das fußballerische Niveau früher für dich in der G- und F-Jugend und so bei Schweinau?
Also bei uns jetzt, mit unserem, wir hatten echt einen sehr, sehr guten Jahrgang damals in meinem Alter. Wir waren immer auf Augenhöhe mit Club, Fürth und den anderen umliegenden Vereinen wie SG Nürnberg, die damals auch oder generell ja immer eine gute Jugendarbeit haben, Quelle Fürth. Wir waren da immer auf Augenhöhe in dem Alter und haben viele Turniere auch bestritten und auch gewonnen, viele Kreismeisterschaften mal gewonnen, mal knapp verloren. Also da war das Niveau bei uns, weil wir echt eine gute Truppe hatten damals, sehr, sehr hoch, muss ich sagen.
Und dann, wie du aber gesagt hast, bist du nach deiner kleinen Jugendzeit, sage ich mal, zur SGV gewechselt. Wie kam es zum Wechsel und warum hast du dich dann entschieden, wenn es doch da eigentlich relativ gut lief, wie du gerade erzählst, dass eigentlich das Niveau sehr, sehr hoch war, dass du den Verein verlässt? Oder war das umzugsbedingt?
Naja, nee, war nicht umzugsbedingt, dass die SG Nürnberg damals eine gute Jugendarbeit hat oder generell eine bessere Jugendarbeit als Schweinau hat, ist, glaube ich, bekanntlich gewesen. Es war so, dass wir klar auf dem Kleinfeld eine gute Mannschaft hatten, aber dann, als es auf das Großfeld ging, hat man ja wieder, wie es so ist, immer mehr Spieler gebraucht und dann war es halt eher Quantität anstatt Qualität in der Breite und da wurde ich halt aufmerksam, beziehungsweise hätte damals schon nach der E- und F-Jugend auch zu Club oder Fürth gehen können, haben wir uns aber damals dagegen entschieden, weil wir das zu früh fanden. Und dann bin ich den ersten Schritt zu SG Nürnberg gegangen, der damalige Trainer Oskar Kokeo, mittlerweile beim FCN, ich glaube Jugendkoordinator, war er zumindest mal zuletzt, als ich mal geguckt habe und immer noch, glaube ich, im Scouting oder sowas tätig ist. Hatte mich damals gewollt und deswegen bin ich den Schritt dann zu SG Nürnberg gegangen, weil wir auch dann damals ja in einer höheren Liga gespielt haben, damals dann auch schon in der Liga gewesen, eben mit Club, Fürth, Quelle und so weiter und hatten da eben auch eine sehr, sehr starke Mannschaft.
Und wie war das auch für dich dann, diese Umstellung auf einmal vom Heimatverein, sage ich mal, von der heimischen Umgebung? Ich weiß, Nürnberg, also das ist jetzt nicht die Welt, wo du hingewechselt bist, von der Entfernung her, aber es ist ja trotzdem ein anderer Verein, anderes Gelände, andere Umgebung, andere Einstellung zum Fußball. Von der Qualität wahrscheinlich nochmal ein ganzes Stück höher, wie du gesagt hast. Wie war das dann für dich von der eigentlichen Umstellung her?
Ja, Umstellung, also sportlich gesehen war es jetzt für mich jetzt nicht so die Welt. Klar war das Niveau höher, die Mitspieler waren besser, wir hatten auch bei SG Nürnberg eine sehr, sehr starke Mannschaft und hatten dann auch auch immer mal wieder den Club geschlagen, die Vierter geschlagen, also waren da auch immer auf Augenhöhe. Und dadurch, dass ich, glaube ich, schon ein bisschen mit Talent gesegnet war von Anfang an früher, dass ich mich da nicht oder mir nicht schwer getan habe, da reinzukommen. Und von Anfang an auch immer gut dabei gewesen, da der Verein, die Jungs haben einen gut aufgenommen. Und von daher war es für mich jetzt relativ einfach. Die Entfernung war jetzt auch nicht viel weiter für mich zu fahren, für meine Eltern damals, die bei jedem Spiel dabei waren, die mich immer unterstützt haben und das natürlich auch hilft und immer hinter mir standen. Und von daher war es für mich jetzt keine große Umstellung. War ein neuer Verein, klar, auch dann Großfeld ist natürlich eine Umstellung. Heutzutage geht man ja nicht immer gleich aufs Großfeld, es hat sich ja alles geändert, aber ich konnte mich da ganz gut akklimatisieren und bin da sehr gut reingekommen und hatte da auch dann zwei erfolgreiche Jahre bei SG Nürnberg.
Perfekt. Ich kann mir schon vorstellen, dass diese Umstellung, früher war es ja so, dass du direkt von der E-Jugend, also vom Kleinfeld, direkt aufs Großfeld musstest. Finde ich jetzt halt aktuell besser, dass die erstmal nochmal Dreiviertelfeld haben, um erstmal sich auch an die Feldgröße zu gewöhnen. Weil es gibt ja auch Kinder, die wachsen nicht so schnell und haben dann richtige Probleme, wenn es direkt aufs Großfeld läuft. So wie ich damals. Ich bin ja, wie gesagt, nur 1,69. Ich war als 15-Jähriger noch ein kleiner. Ich hatte richtige Probleme. Damals dann, beziehungsweise schon U13, Großfeld, mich an das größere Feld zu gewöhnen. Deswegen finde ich jetzt den Step vom BEV besser. Was man natürlich dann in den unteren Jugenden, aber das will ich gar nicht thematisieren, mit Funinho, keine Tabellen, das will ich gar nicht thematisieren. Aber jetzt, das mit diesem Dreiviertelfeld, finde ich schon besser. Aber wie du schon sagst, wenn du dich von Anfang an gleich dran gewöhnt hast und gut reinkommen bist und 2 Jahre erfolgreich waren, dann war das ja damals für dich eigentlich auch der richtige Schritt, Schweinau zu verlassen. Und nach den 2 Jahren bist du dann wahrscheinlich zum ersten FC Nürnberg gewechselt, oder?
Ja, tatsächlich. Ganz kurz wollte ich nochmal sagen, dass eben auch die Umstellung, dass man nicht gleich aufs Großfeld gegangen ist,
so ist, sagen wir es mal andersrum, dass es jetzt aufs Dreiviertelfeld geht, finde ich auch eine gute Variante vom BFV, dass sich die Kinder dran gewöhnen. Das ist richtig, finde ich auch besser, weil es für die Kinder einfach für die Entwicklung, auch für den Wachstumsprozess und so weiter an die Gewöhnung viel besser ist. Ja? Ich bin nach den 2 Jahren genau dann, also der Fokus vom FCN war immer noch da, die wollten mich immer noch haben, auch in der Zeit, weil ich auch viele Tore gegen sie geschossen habe. Ja? Und der damalige Trainer Jakob Reitz hat mich dann in der C-Jugend zum Club lotsen können. Ja, und dann habe ich ab der C-Jugend beim FCN gespielt.
Ja, perfekt. Und dann natürlich, das war ja bestimmt was ganz Besonderes für dich, das Wappen deiner Heimatstadt zu tragen, am Weizner Weiher zu trainieren. Es war doch auf einmal ein ganz anderes Niveau. Nochmal ein Niveau über der SGV wahrscheinlich, auch von der Infrastruktur her, vom Training her, mehrfach die Woche ins Training. Wie hast du das damals auch mit der Schule hinbekommen? Weil ich kann mir das schon vorstellen, dass es mega stressig war. Und ich meine, wie du gerade sagst, du 15, jetzt ist das Alter von der Pubertät, war natürlich früher anders wie heutzutage, aber es war trotzdem Pubertät-Alter.
Ja, es war dann, glaube ich, die größte Umstellung, weil wenn du von, ich sag mal, kleineren Vereinen in Nürnberg kommst, da hast du dann 2-mal trainiert die Woche, dann kommst du zu einem Verein wie 1. FC Nürnberg. Das sind halt die Ansprüche auch ganz anders an die Spieler, auch an die Eltern natürlich, weil die Eltern da schon einiges mitmachen müssen. Du bist ja dann selber in dem Alter noch nicht so wirklich mobil, sage ich jetzt mal, und ich hatte das Glück, dass ich halt aus der Stadt kam. Von daher hatten meine Eltern, klar, die Eltern waren auch wichtig, weil die einen unterstützt haben und auch immer da waren. Und ohne die Eltern wäre das auch alles gar nicht möglich gewesen. Es kamen aber ja auch Jungs aus im Umkreis von bis zu 100 Kilometern, auch schon in der C-Jugend zum Club, ja, wo der Aufwand natürlich enorm war. Und da hast du halt dann auf einmal 3 oder 4 Mal die Woche trainiert. In dem Alter, ja, war es nicht so einfach, auch mit der Schule das zu verbinden. Die Schule ist natürlich ein extrem wichtiger und hoher Faktor. Nur wenn die Schule funktioniert, geht es auch im Sport. Ne? Und der FCN oder die, ich sage mal, die Profivereine legen da schon großen Wert drauf, dass die Schule auch passt. Ja? Und ich war Dann ab der 5. Klasse war ich auch in der Sportschule in Langwasser, in der Bertolt-Brecht-Schule. Hatte da natürlich auch zusätzliches Training, was der Vorteil auch war, dass halt nur Club- und Fürth-Trainer dort waren, was mir dann auch den Wechsel auch, was heißt ermöglicht, aber leichter gemacht hat, weil man mich da auch gesehen hat und es sich dann bestätigt hat, dass ich doch die Chance verdient hätte, dorthin zu gehen. Und aber die Zeiten, ja, es ist halt durch die Sportschule, da hatten wir auch dreimal unter der, in der Woche Training in der Früh. Demzufolge wurden auch die Zeiten oder die Stunden dann auch hinten dran geschlossen. Ich hatte damals schon teilweise in der 5. Klasse bis 4:30 Schule, musste dann natürlich abgeholt werden, direkt zum FCN gefahren werden, um dort ins Training zu gehen. Da war es natürlich auch nicht immer ganz so einfach, Schule und Fußball zu verbinden, beziehungsweise die schulischen Leistungen haben natürlich dann auch zum Teil gelitten. Aber man muss halt dann, sage ich mal, auch vom Kopf her dann trotzdem schon in dem Alter so weit sein, dass man irgendwie alles unter einem Hut bekommt.
Ja, definitiv. Und wie du schon sagst, die Vereine schauen ja extrem drauf, dass die schulische Leistung auch passt. Passt die schulische Leistung nicht, wirst du halt nicht spielen. Auf gut Deutsch. Und finde ich aber auch gut, dass sie das fördern, weil es gab ja genügend Fälle, wo alles auf eine Karte gesetzt haben, es am Ende nicht geklappt hat und dann hast du es halt schwer im aktuellen Leben.
Richtig, genau. Das ist ja die Grundbasis, sage ich mal, fürs weitere Leben. Selbst wenn du beim Club irgendwann mal spielst in der Jugend, darfst du ja nicht sicher, kannst du ja dir nicht sicher sein und darfst es auch nicht, dass du irgendwann mal damit dein Geld verdienst. Ja, deswegen ist es ganz wichtig, dass die Schule passt. Ich sage es auch jetzt schon meinen Kindern. Der Sport, alles schön und gut. Ja, möchte ich auch, dass natürlich da Vollgas gegeben wird und alles passt. Aber die schulischen Leistungen müssen einfach stimmen, weil das der Vordergrund ist oder im Vordergrund sein muss, weil das die Basis einfach für dein zukünftiges Leben ist. Wenn du es dann schaffst, mit Fußball dein Geld zu verdienen, dann ist es in Ordnung. Aber du hast zumindest die Grundausbildung vorher schon alles erreicht und abgeschlossen. Und wenn der Fußball irgendwann vorbei ist, kannst du darauf aufbauen.
Ja klar, definitiv. Man sieht es ja jetzt auch immer wieder, auch jetzt mal in höheren Ligen, wo du dich ja auskennst, das sind immer wieder Fußballer, die haben es beim Club bis zur A-Jugend geschafft, vielleicht Regionalliga und dann aber Bayernliga und wenn man da keine schulische gute Ausbildung hatte und danach noch einen Job findet, einen guten, hast du ja verkackt, weil in der Bayernliga verdient man ja auch Geld, aber jetzt nicht so, dass du leben kannst.
Ja, vor allem mittlerweile, heutzutage ist es ja, ich sag mal, geldtechnisch alles weit nach unten gegangen. Früher hat man noch besseres Geld verdient in der Landesliga, Bayernliga oder aufwärts. Aber mittlerweile ist es ja auch nur noch so ein kleiner Zuverdienst, würde ich jetzt mal behaupten. Und daher, damit kann man nicht leben oder nicht mal ansatzweise. Ne? Von daher muss man voll im Berufsleben sein. Deswegen arbeiten ja die meisten auch selbst in der Regionalliga zum Teil Vollzeit. Weil es auch da Geld, vor allem in Bayern, muss man dazu sagen, ist es halt einfach so, dass man diese Gelder nicht mehr verdient, die es mal war.
Ja, definitiv. Bevor wir jetzt zu deiner, weil ich habe eine Statistik nur beim Club gefunden, dazu kommen. Ich hatte ja, wie du auch schon gesehen hast, einige Jungs aus der Regionalliga und manche arbeiten halt auch Vollzeit, wie auch einer, glaube ich, vom Buchbach hat mir geschrieben, der kann nur abends, weil er tagsüber arbeitet oder studiert, noch nebenbei. Dann, wir hatten schon einige Jungs, die noch nebenbei arbeiten oder für den Verein arbeiten, wie zum Beispiel Christoph Schulz, falls der dir was sagt, von Wackerburghausen, der Kapitän. Der arbeitet ja für den Sponsor von Wackerburghausen in der Büroabteilung. Also der arbeitet auch Vollzeit und macht dann noch seinen Fußball in der Regionalliga.
Ja, und das ist jetzt Burghausen, ne? Das ist nochmal ein anderes Thema. Ne? Es gibt ja kleinere Vereine, aber es ist Wacker Burghausen ein gestandener Verein, der auch schon wesentlich höher gespielt hat. Und da sieht man ja auch, wie du schon sagst, selbst da muss ein Kapitän von Burghausen, muss nebenbei, oder was heißt nebenbei, muss Vollzeit arbeiten und verdient dann mit dem Fußball halt dann noch teilweise Geld dazu.
Ja. Und das ist eigentlich, ich sage Regionalliga, okay, Amateurliga, da kommen wir dann ja zu deiner Zeit auch nachher noch dazu, aber ich finde, dass Regionalliga eigentlich schon besser bezahlt werden sollte, weil es ist ja trotzdem weitere Auswärtsfahrten. Teilweise unter der Woche Nachholspiele, dann hast du den Toto-Pokal, wo du teilweise arschweit fahren musst. Du hast ja trotzdem als Amateurfußballer mega viel Aufwand eigentlich, um in der Regionalliga kicken zu dürfen. Und das sollte eigentlich schon mehr bezahlt werden, sag ich mal so, dass du halt nur Teilzeit zum Beispiel arbeiten müsstest, falls du noch arbeiten musst.
Ja, so war es ja früher auch, ne? Da haben die Leute teilweise gar nicht gearbeitet oder mussten auf keinen Fall arbeiten in der Regionalliga damals, wo die Regionalliga noch die dritte Liga war. Heutzutage, ja, es ist traurig, weil das Verhältnis stimmt halt einfach nicht, ne? Ich sage jetzt nicht, dass man da Unmengen an Geld verdienen muss, aber wenn du halt dann trotzdem viermal die Woche trainierst und Vollzeit arbeitest, irgendwann, ja, der Körper muss das halt auch erstmal mitmachen, ne? Und von einem wird ja trotzdem immer abverlangt, dass man da Vollgas geben muss, 100%. Wenn du aber parallel 40 Stunden arbeitest, ist es halt auch nicht mehr immer ganz so einfach, ne? Und da muss man auch Verständnis dafür haben. Und ich bin auch der Meinung, dass die Bezahlung besser sein könnte, aber dafür braucht man halt auch wieder Gelder und Sponsoren. Und das ist halt heutzutage ein Thema, was extrem schwierig ist für Vereine, Sponsoren an Land zu ziehen. Und der Trend geht halt leider immer weiter runter. Ich würde mir auch wünschen, dass es wieder besser wird, aber ja, viel dazu sagen ist auch schwierig. Als Alleiniger oder als nur Fußballer, ja, ist es immer nicht ganz so einfach.
Ja klar, deswegen probiere ich eigentlich solche Themen immer so irgendwie so umschiffen, weil eigentlich, wir können zwar drüber reden, aber so richtig daraus, dass sich was mitbringt, dass die Leute das ändern, wird sich eh nichts ändern. Deswegen umschiffe ich solche Themen meistens. Aber jetzt kommen wir wieder zu dir und ich habe eine Statistik beim 1. FC Nürnberg
Ja.
gefunden. B-Jugend, zwei Pokalspiele.
Oh, okay. Ja.
Genau, zwei Spiele
Okay.
hast du gemacht, ein Tor. Ja, zwei Runden habt ihr gespielt. Eine habt ihr gewonnen, 4-0 gegen Babelsberg, in Babelsberg, und dann das Achtelfinale 1-0
Ja,
gegen
ja.
Freiburg verloren. Nimm uns doch mal da mit in deine Erinnerungen, weil mehr Statistiken habe ich über deine Clubzeit leider nicht gefunden.
Ja, letztendlich war es so, dass ich seit Beginn an, oder ich sag's mal so, die ganze Jugend beim FCN, ich war gelernter Stürmer. Ich habe, egal in welcher Jugend es war jetzt in den 6 Jahren, ich war jedes Jahr Stammspieler. Ich habe auch eigentlich immer mit die meisten Tore gemacht. Ich habe immer relativ sehr gut getroffen. Solche, sage ich, nenne es mal, früher war es ja auch so DFB-Pokalmäßig in der Jugend bei uns, wie du schon erwähnt hast. Ist es natürlich schön, wenn du dann zum Beispiel nach Babelsberg fährst und dann im Stadion von Babelsberg spielst, das erste Runde Pokal dann 4-0 gewinnst. Das sind schon Erlebnisse, die du hast, die vergisst du auch nicht. Ja, als zweites Spiel gegen Freiburg damals, ich kann mich noch erinnern, Freiburg war damals in der Jugend zu meiner Zeit mit das Nonplusultra. Also denen war schwer, das Wasser zu reichen. Es war ein knappes Spiel mit 1-0, wo wir vielleicht mit Glück hätten vielleicht auch weiterkommen können, aber ja, die Qualität hat sich damals da durchgesetzt und Freiburg war mit das Nonplusultra eben, und da, ja, hatten wir einen Gegner, bei dem es sehr schwer wurde, aber auch, ja, dann letztendlich leider mit 1-0 verloren hatten und damit die Reise im Pokal schon vorbei war. Ja, aber unabhängig von dem Pokal ist es trotzdem immer toll gewesen, gegen welche Mannschaften du spielst, ob es Bayern München war, 1860, Ingolstadt, Regensburg, Stuttgart, Turniere gehabt mit Frankfurt, internationale Turniere gehabt. Das sind schon Erlebnisse, die man so leicht nicht vergisst und die einen schon auch geprägt haben, auch in der Entwicklung natürlich im Sport, ne? Man trifft da auf andere Welten auch teilweise, auf andere Spieler, die dann im Nachhinein auch Profis geworden sind. Und ja, das war schon gut. Und ja, zu meiner Statistik generell nochmal, wie gesagt, ich habe jedes Jahr, war jedes Jahr Stammspieler. Ich habe teilweise beim FCN vor Spielern gespielt, die zum Teil auch bei der Jugendnationalmannschaft waren, in der ich leider nie war, aber habe vor ihnen im Verein immer gespielt und habe da sehr, sehr viele Tore geschossen, regelmäßig getroffen und hatte immer einen guten Schnitt jedes Jahr, oh, zwischen 15 und 20 Tore, und hatte, glaube ich, eine sehr, sehr gute Statistik.
Hört sich ja echt gut an. Schade, dass es dann noch nie für die Jugendnationalmannschaft gelangt hat. Obwohl eigentlich, wenn man solche Statistiken hat, sollte man eigentlich schon mal eingeladen werden. Meiner Meinung nach, weil wenn man jede Saison 15, 20 Buden macht, frage ich mich, welcher Nationaltrainer da gerade am Ruder war und dich nicht gesehen hat.
Ja, es ist schwer zu sagen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da hätte vielleicht, oder wenn ich hätte dabei sein müssen. Klar hätte ich es mir mal gewünscht, irgendwie mal einen Lehrgang dabei zu sein, um einfach die Erfahrung zu sammeln. Ja, Warum es dafür nicht gereicht hat, die Frage habe ich mir manchmal dann schon auch gestellt bei den Statistiken. Aber man muss ja auch ehrlich sein, es gibt in Deutschland zu dem Zeitpunkt, gerade der Jahrgang 90, wo ich war, war ein sehr talentierter Jahrgang. Und da gab es halt in ganz Deutschland auch andere Stürmer natürlich, die vielleicht zum Zeitpunkt ja dann besser waren, auch für die Nationaltrainer, auch vielleicht entscheidender waren, ich weiß es nicht. Gewünscht hätte ich es mir natürlich, dass es dafür nicht gereicht hat, ist ja schade an sich, aber ich bin jetzt auch nicht so großartig enttäuscht, ich bin trotzdem damit zufrieden. Mir war immer wichtig der Verein war immer im Vordergrund und dafür habe ich alles gegeben und glaube ich auch immer sehr, sehr gute Leistungen gezeigt.
Definitiv, aber es hat dann zum Wechsel in den Herrenbereich leider nicht mehr gereicht und du bist zum FSV Erlangenbruck gewechselt. Warum ging es bei Nürnberg dann nicht mehr weiter, wenn man fragen darf? Weil wenn du solche Statistiken hast, ich weiß, du bist 1,69, das ist im Profibereich früher echt schwierig gewesen, mit der Körpergröße im Profibereich zu sein. Ich weiß, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber zur damaligen Zeit war es ja eher ein Ausschlusskriterium.
Du sagst es tatsächlich. Schön, dass du das erwähnst und auch noch weißt. Ich war damals auch etwas verwundert, mein damaliger A-Jugendtrainer war Jogi Lieberwirt, ja, in der A-Jugend und als das Thema dann kam, dass ich rauskomme aus der Jugend, damals war es ja noch so, dass die meisten oder fast alle immer erst in die Amateurmannschaft gekommen sind, die rausgekommen sind oder die es geschafft haben, mein damaliger Trainer Jogi Lieberwirt hat gesagt, ja, aus seiner Sicht gibt es keinen Weg daran vorbei, dass ich auf jeden Fall übernommen werde, aber die Entscheidung trifft natürlich dann immer der jeweilige Amateurtrainer. Damals, mir fällt der Name leider nicht mehr ein, war ehemaliger DDR-Nationaltorhüter. Und zur damaligen Zeit war es ja nicht so wie jetzt, dass du dann irgendwie eine U21, U oder U23-Regel hast, wo der Hauptteil eben von jungen Spielern besteht, sondern da war es ja eher noch so, dass mindestens die Hälfte schon gestandenes Alter hatten. Schon Mitte, Ende 20 waren und die Jugendspieler oder die jüngeren Spieler dann dazu kamen. Ne? Mittlerweile ist es ja genau andersrum. Du hast nur Jugendspieler und hast dann 2 bis 3 erfahrene Spieler drin und wie du auch erwähnt hast, die Körpergröße war damals auch schon ein Kriterium oder ein Ausschlusskriterium und der damalige Amateurtrainer hatte scheinbar kein Interesse an mir, was ich damals ja nicht verstanden hatte oder viele nicht verstanden hatten, aber ja, wenn ein Trainer entscheidet, wie es halt oftmals so ist, dann ist es so, der wollte mich nicht haben damals bei den Amateuren und somit war dann leider die Reise für mich beim FCN nach 6 Jahren zu Ende, auch wenn ich es mir gewünscht hätte, über die Amateure da irgendwie eine Chance zu bekommen, ja. Und dann ist es natürlich so, dass man sich natürlich anderweitig umschauen muss, ne? Und zur damaligen Zeit war es natürlich einfacher wie jetzt, weil du mehrere Vereine in der Umgebung hattest, die irgendwie Landesliga oder Bayernliga gespielt haben, wo es auch die Regionalliga Bayern noch nicht gab. Und dann wurde ich eben kontaktiert von meinem damaligen ersten Herrentrainer Gerd Klaus, der auch einige Stationen als Trainer in der Regionalliga Bayernliga hatte, jetzt aktuell beim SV Lauterhofen tätig ist in der Landesliga. Der wollte mich damals haben und so war dann mein Weg oder mein erster Schritt im Herrenbereich bei Erlangenbruck.
Ich habe jetzt nebenbei ein wenig gegoogelt, dein damaliger Trainer müsste der René Müller gewesen sein, also der Trainer der zweiten Mannschaft vom Club.
Ja, ganz genau. War René Müller, du sagst es, das hätte mein Trainer sein können, wurde es leider nicht an der Stelle, aber das war ja damals, genau, hast du recht.
Perfekt, und Erlangenbruck, ich meine, du warst 18, 19 Jahre alt, also so ein frischer Junge aus der A-Jugend raus, voller Tatendrang, auf einmal Landesliga Mitte, in der zweiten hast du 10-mal gespielt in deiner ersten Saison, sogar in der Bayernliga 11 Spiele, aber aufgezaubert mit deinen Toren hast du eher in der Landesliga. Wie war dann die Umstellung auf einmal vom Amateur zum Jugendbereich? Ich weiß, ihr habt Bundesliga gespielt, ihr habt Pokal gespielt, ihr habt auf Profiniveau gespielt, weiß ich, aber du weißt selber, wie es ist. Wenn ein junger Puppel in den Herrenbereich kommt und auf einmal gegen 35-Jährige spielt, ist es ja ein ganz anderes Niveau. Wie war es für dich?
Ja, es war gerade gerade zu der Zeit, wo ich rausgekommen bin zu Erlangenbruck, ich bin in eine Mannschaft gekommen, oder ich fange mal anders an, ich bin damals vom Club raus und dann hieß es ja, okay, ich muss erstmal in Anführungsstrichen zu einem anderen Verein gehen, um das als Sprungbrett zu nutzen. So war natürlich der Grundgedanke, wie es halt so ist in der Jugend, du kommst raus vom FCN. Wir haben mit der A-Jugend immer Testspiele gehabt gegen Herren-Bayernliga-Mannschaften, die wir klar und deutlich gewonnen hatten. Und dann musste ich erstmal den Schritt in Anführungsstrichen gehen, eben nach Erlangenbruck, und habe mir gedacht, ja gut, gehe ich da halt einmal mal hin, ein Jahr, zwei vielleicht, schieße da irgendwie 20, 25 Tore in der Bayernliga und dann gehe ich weiter. So war der Grundgedanke, ja, um ehrlich zu sein. Ja, komm dann hin, letztendlich wurde erstmal vom Trainer eingewiesen, wie eigentlich das so läuft, wo ich schon letztendlich geschluckt habe und blöd geschaut habe. Aber ja, traf dann in eine Mannschaft mit Spielern, wie du schon sagst, die alle Ende 20 waren, Anfang 30. Ich mit zwei, drei anderen 18-Jährigen dabei waren. Ja, das ist schon mal, ja, ich sag mal, ein Kulturschock gewesen. Ja, weil einfach gestandene Männer da waren. Ne? Das waren gestandene Männer, die dann auch Regionalliga gespielt haben. Beispiele: Jochen Strobel, der dann Trainer war, auch mein Trainer war in Schwabach, Bernd Aigner, der jetzt seit fast oder 10 Jahre, glaube ich, in Eldersdorf Trainer ist. Das war ein Innenverteidiger von mir. Ich habe dann zum Teil noch mit Thomas Galaschek bei Erlangenbruck zusammengespielt, der noch ein paar Jahre dann bei Erlangenbruck gemacht hat nach seiner Profikarriere, der ja auch Champions League gespielt hat, Nationalspieler war. Und sonst noch einige, viele Spieler, die mit hoher Qualität in einem gewissen Alter waren, wo ich mich natürlich dann in den ersten Wochen erstmal umschauen musste. Ja? Früher war es eben so, als junger Spieler, hast du dich einfach anpassen müssen, hast du da versucht, irgendwie eine Show abzuziehen, ja, dann musstest du aufpassen, dass dir die Füße nicht gebrochen werden, ja, musstest dich extrem anpassen, auch was das Menschliche betrifft, ja, konntest nicht mit Digger oder Bro kommen, dann hast, wie gesagt, erst einmal eine über die Rübe bekommen, und so war das am Anfang natürlich schwer für mich, ne? Aber ich glaube, ich konnte das ganz gut oder relativ schnell auch akzeptieren und konnte mich da auch eingliedern. Ein oder zwei, die mit mir mitgekommen sind, die haben dann selber relativ schnell aufgehört, weil sie es nicht geschafft haben. Und ja, ich habe relativ schnell akzeptieren müssen auch, dass ich zum Kader der ersten Mannschaft im ersten Jahr gehört habe. Aber letztendlich, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es von Anfang an waren, aber nicht viele, eher eingewechselt wurde am, ich nenne es jetzt mal Samstag bei der ersten, und habe dann jeden Sonntag auch bei der zweiten spielen müssen und dürfen, die zum Glück aber in Erlangenbruck damals Landesliga gespielt haben. Also da war nur ein Liga-Unterschied und das war, glaube ich, mein Plus und mein Vorteil, dass ich das eben akzeptiert und angenommen habe, gute Spiele gemacht habe in der zweiten Mannschaft und so den Fokus dann für den Trainer auch in der ersten Mannschaft dann beibehalten habe. Und das erste Jahr war aber nicht einfach und musste ich so akzeptieren.
Ich glaube eher so ein Lernjahr erstmal, ey, ich bin der Rico, komme aus der Jugendbundesliga, ich zeige euch mal, wie Fußball geht, dann hast du erstmal gesehen, dass es doch nicht so einfach ist, wie erwartet, aber für das, dass du so genau jung warst, 21 Spiele, 11 Tore, also jetzt mal alle Spiele zusammengerechnet, 21 Einsätze im Herrenbereich, 11 Tore in der Landesliga, ist eine Hausnummer, macht nicht jeder 18-Jährige. Und es hat sich dann belohnt, dass du in einer zweiten Saison bei Erlangenbruck... Hä? Wie bitte?
Nee, nur stimmt. Ich habe nur dem zugestimmt, ja.
Also, dass du dann in der zweiten Saison wettbewerbsübergreifend, also wieder ligenübergreifend, 33 Einsätze hattest und deine meiste Zeit aber in der ersten Mannschaft gespielt hast, in der Bayernliga. Also kann man das eigentlich schon als Durchbruchssaison im Herrenbereich nennen, oder?
Ja, genau. Das Wichtigste war für mich, dass ich einfach dieses erste Jahr akzeptiert habe. Ja, das war für mich ein extrem hoher Lernprozess und ein wichtiger. Und darin bin ich, glaube ich, gereift. Und das war auch dann so der Weg, der sich dann für mich ergeben hat, zu sagen, okay, ab dem zweiten Jahr war ich dann direkt in der ersten Mannschaft Stammspieler bei Erlangenbruck.
Und es hat sich gelohnt. Ich meine, Bayernliga, wie gesagt, das ist die fünfthöchste Klasse in Bayern und du hast zwar nur in Anführungszeichen zwei Tore gemacht, 6 dann in der Landesliga wieder, aber das war dann Durchbruch, weil in der dritten Saison und in der letzten Saison erstmal für Bruck waren schon fast 30 Einsätze in der Liga und da warst du gerade mal 21, also du hast dich von Jahr zu Jahr immer mehr gesteigert, hast es akzeptiert, dass es doch nicht so einfach ist als junger Spieler und hast dich dann bewiesen und dass dann endlich der Traum, was heißt Traum, der Schritt in die Regionalliga nämlich geklappt hat und du bist dann nach 3 Jahren Bruck in Erlangen geblieben, hast dir gedacht, ach komm, weißt was, ich bin nur ein paar Kilometer weiter, ich bleib gleich in Erlangen und bist zum SC Eldersdorf, zu den Quecken gewechselt.
Ja, richtig. Ja, der damalige Trainer Ludwig Preis, der leider nicht mehr bei uns ist, hat mich dann, ja, wollte mich dann unbedingt haben für die Regionalliga. Für mich natürlich eine Ehre gewesen, in dem jungen Alter dann auch ja, von dem Regionalliga-Verein gewollt zu haben. Und ja, habe den Schritt auch dann natürlich gewagt. Ich war gut, ich habe gut gelernt und bin dann nach Eldersdorf gegangen.
Und hast dich eigentlich gleich so von festgespielt in der Vorbereitung. 34 Einsätze wettbewerbsübergreifend in deiner Saison. 11 Tore, eine Vorlage. Besser hättest du dir doch nicht träumen können, oder? Sei ehrlich. Ich meine, du kommst trotzdem ein Spieler mit viel Talent. Du weißt, was du drauf hast. Bayernliga, schön und gut, hast du ja regelmäßig gespielt, aber dann in der Regionalliga, wo teilweise auch ehemalige Profivereine am Start sind. 33 Einsätze zu haben in der Liga, hast du damit gerechnet?
Ja. Nein, natürlich nicht. Ich war dankbar natürlich dabei zu sein, weil ich das relativ schnell eben bei Langebruck gemerkt habe, dankbar zu sein. Und ich war froh, die Chance zu bekommen. Ich war ein junger Spieler, kam in eine gute, gestandene Mannschaft auch rein und habe natürlich gehofft, viele Einsätze zu bekommen natürlich. Wusste natürlich, dass es auch ein bisschen abhängig von mir ist, welche Leistung ich bringe und entscheide das dann letztendlich selber, ob ich spiele oder nicht. Ja. Ludwig Preis war ein Trainer damals, der sehr viel gefordert hat. Ein sehr, sehr guter Trainer und der mich auch nochmal ein Stück weitergebracht hat. Und so kam ich dann nach und nach was heißt zu meinen Einsätzen? Ich habe relativ schnell auch immer gespielt. Na klar, gab es Spiele, wo man nicht von Anfang an spielt, aber das ist ja auch normal. Dafür hat man einen breiten Kader, einen guten Kader, wo jeder natürlich auch das Recht hat zu spielen. Aber ich habe mich ganz gut in meinem ersten Regionalliga-Jahr relativ gut reingefunden, wie man natürlich an der Statistik auch erkennen kann mit 11 Toren. Ob es jetzt nur eine Vorlage war, das weiß ich jetzt nicht genau. Würde ich jetzt bezweifeln, aber es macht ja nichts. Die 11 Tore sind entscheidend, glaube ich. Und ja, hatte da schon sehr, sehr gute Spiele, die auch in Erinnerung geblieben sind und ein sehr, für mich persönlich natürlich ein erfolgreiches Jahr.
Ja, definitiv. Und ich habe mir mal alle Spiele angeschaut und ich habe genau ein Spiel rausgesucht, was für mich wahrscheinlich dein Highlight sein wird als Nürnberger Junge. Ich sag nur 3 Tore, eine Vorlage, 2-5 gewonnen, Man of the Match.
Ganz genau, das war, ich glaube mit ja, ich würde jetzt sagen, Top 3 für mich meiner besten und erfolgreichsten Spiele. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war ein Spiel zu Hause gegen Greuther Fürth 2.
Nee, in Fürth.
Gegen die Amateure von Greuther Fürth. Nee, das war aber so, dass wir, also es war laut Plan in Fürth, aber zu dem Zeitpunkt damals hat Greuther Fürth 2 ihre Heimspiele in Eldersdorf ausgetragen.
Wow.
Ja, weil die hatten da platztechnisch, die hatten ja damals noch nicht das neue Gelände. Greuther Fürth hatte ja nie so richtig so eine richtige Anlage, sporadisch oder halt verteilt, sage ich jetzt mal, Plätze. Und damals eben haben die das sozusagen in Eldersdorf angemietet. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es die ganze Saison war oder nur die Hinserie, aber die haben zum Teil eben ihre Heimspiele in Eldersdorf ausgetragen. Und es war ein offizielles Heimspiel von Greuther Fürth. Aber wir haben in Eldersdorf gespielt.
Genau. Wow.
Und ja, wie du erwähnt hast, ja, es ist. Ich habe zwar nicht nur 3 Tore geschossen. Ich habe also die ersten 2 waren schön herausgespielte Tore. 1 habe ich vorbereitet und das letzte Tor war eigentlich so mit einer der schönsten Tore, die mir im Nachhinein auch schon öfter gelungen sind. Jetzt auch erst wieder am Wochenende. Das war mein drittes Tor wo ich von der Mittellinie über den Torwart geschossen habe.
Das habe ich gehört, das machst du öfters.
Ja, ich probiere es zumindest öfter und es klappt auch immer wieder. Und es war natürlich in dem Spiel natürlich dann das Highlight, ne? Vor sehr vielen Zuschauern, wenn du dann mit deinem dritten Tor und dann so ein Tor auch noch dann bejubelt wirst. Kurz drauf hat mich mein Trainer dann auch zu Recht ausgewechselt. Und ja, dieses Gefühl vor den ganzen Leuten gegen dann eben eine Profimannschaft wie Göttingen für 2-3 Tore geschossen zu haben mit dem Abschluss von der Mittellinie über den Torwart, das war schon ein Gefühl, was man selten, glaube ich, im Leben hat. Und es war schon sehr, sehr, ja, unbeschreiblich eigentlich.
Glaube ich dir, aber nach einem Jahr Edersdorf. Ich glaube, Edersdorf ist nach dem einem Jahr wieder abgestiegen. Ich bin mir gerade noch nicht sicher. Bist du nach Seligenporten gewechselt? Also in die ganz andere Richtung. Ich bin am letzten
Spieltag abgestiegen, ja.
Ja, also in den Pürbaumer Raum bist du gewechselt. Wie kommst du da dazu? Also ich meine, du bist Nürnberg, dann Erlangen und auf einmal in die ganz andere Richtung.
Ja, das Ding ist halt, wenn du dann weiter oben spielst im Amateurbereich Bayernliga oder dann eben Regionalliga, dann hast du halt, was gerade in unserem Umkreis ist oder in Bayern, hast du halt nicht viel Wahl. Ja? Dadurch, dass wir leider mit Eldersdorf eben am letzten Spieltag abgestiegen sind, stand ich natürlich vor der Wahl oder vor der Entscheidung, was mache ich jetzt? Ne? Ich bin kein Mensch, der nach einem Jahr, auch wenn man absteigt, den Verein freiwillig verlässt. Dann hat sich aber eben die Option geboten, beziehungsweise dann kam der damalige Trainer Florian Schlicker auf mich zu, die mit Seligenporten ja auch in der Regionalliga gespielt haben und mich gefragt hat, eben, ob ich Interesse hätte zu wechseln, vor allem jetzt nach dem Abstieg. Ich kann mich erinnern, ich habe damals auch mit Eltersdorf gegen Seligenporten in dem Jahr zu Hause auch 2 Tore gemacht und stand damit scheinbar im Fokus von Seligenporten auch als junger Spieler. Und ja, letztendlich habe ich mich dann wegen dem Abstieg dafür entschieden, in der Regionalliga weiterspielen zu wollen. Und dann war eben das nächstmögliche für mich eben Seligenporten. Ich hatte die Möglichkeit noch in dem Jahr, beziehungsweise muss man vielleicht noch erwähnt haben, ich habe es in meinem Podcast schon auch gesagt gehabt, ich hatte in dem Jahr zum Ende der Saison in Eldersdorf die Option, beziehungsweise ich war bei Wien Wiesbaden in der dritten Liga im Probetraining, was durch eine Verletzung dann leider nicht geklappt hat und bin dann eben den Schritt nach Seligenporten gegangen. Ich hätte in dem Jahr auch zur Spielvereinigung Bayreuth wechseln können, war mir aber der Aufwand dann mit 4-mal Training und selber rausfahren mit der Pendlerei und meinem Vollzeitjob für mich persönlich nicht machbar und dann war halt eben die beste Möglichkeit für mich, nach Seligenporten in die Regionalliga zu wechseln. Der Weg, sage ich mal jetzt, von Nürnberg nach Erlangen oder von Nürnberg nach Seligenporten hat sich jetzt nicht so viel oder war jetzt nicht so viel Unterschied. Es waren vielleicht 5 bis 10 Minuten Differenz und dann bin ich eben in Seligenporten gelandet.
Und es war ja auch relativ erfolgreich in dem ersten Jahr für Seligenporten. 24 Spiele in der Regionalliga, 3 in der Bezirksliga, was ja auch relativ hoch ist. Und jetzt habe ich gerade mir mal so die Spiele angeschaut. Das Spiel daheim gegen Nürnberg, wo ihr 2-0 verloren habt. Da war ich sogar draußen und habe dich sogar spielen sehen, ohne das so richtig zu checken. 2013, da wo Antonio Čolak Doppelpack gemacht hat.
Ja, da war der Čolak noch da, der dann danach, relativ schnell danach, dann auch seine Profikarriere dann begonnen hat. Da haben wir gegen Club 2 verloren, richtig. Das war zu Hause, das weiß ich auch noch.
Da bin ich extra rausgekommen.
Mal, ne? So klein ist die Welt. Ja, so hat man sich dann auch am Sportplatz mal dann gesehen, auch wenn es ungewollt war. Aber im Nachhinein schöne Erinnerungen.
Ja, weil da habe ich eigentlich einen Kumpel von mir zuschauen wollen. Der Name sagt dir wahrscheinlich vielleicht was, den Tyrone Mercado. Der ist ja...
Ja, klar.
Ja, der Fußball ist mit mir groß geworden im gleichen Dorf. Und der, den wollte man zuschauen. Und ja, also so klein ist die Welt.
Ja, umso schöner ist es immer im Fußball, ne?
Definitiv. Und ich meine, Jahre später haben wir uns das erste Mal wirklich gesehen und da habe ich dich vom Platz gejagt.
Ja, das stimmt. Beim Kleinfeldspiel von den Kindern, ja. So klein ist die Welt, du sagst es.
Ja. Gut, dann in der zweiten Saison bei Seligen Porten. 30 Spiele, 5 Einsätze, 2 Assists, also laut Statistiken. Ich glaube, du hast mehr Vorlagen, weil du bist der Mittelfeldspieler, die legen normalerweise mehr auf, als dass sie schießen. Wie war das dann für dich im zweiten Jahr? Weil da hast du dann wirklich 30 Einsätze und die meisten über 90 Minuten gehabt.
Ja, im ersten Jahr war es so in Seligen Porten, da hatte ich dann irgendwann zum Winter hin eine Verletzung, die mich dann ein paar Wochen außer Gefecht gesetzt hatte. Deswegen kam ich da zu weniger Einsätzen. Das erste Jahr in Seligen Porten war tabellentechnisch oder auch persönlich auch ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Wir hatten da eine Mannschaft von Spielern, die nicht ansatzweise mit Ellersdorf zu vergleichen waren. Was heißt nicht ansatzweise? Das wäre jetzt, da würde ich jetzt alle Spieler, Mitspieler von damals schlecht machen, aber das war eine Qualität in Seligen Porten. Da hat man sich erstmal durchsetzen müssen und die war schon sehr, sehr hoch. Ja, im ersten Jahr sind wir, glaube ich, Sechster geworden in der Regionalliga als Verein mit Seligen Porten. Das war schon eine Hausnummer. Ja, und war eigentlich auch dort immer Stammspieler, bis auf diese Verletzung, die ich eben hatte, die mich da ein paar Wochen zurückgeworfen hat. Im zweiten Jahr auch, habe ich auch eigentlich immer gespielt. Und ja, war auch eine sehr, sehr schöne Zeit, gerade mit dem neuen Stadion damals in Seligen Porten, was sie da aufgebaut haben, war ja natürlich ein Wahnsinn. Und da hatte ich auch sehr schöne Jahre.
Ja, dann seid ihr leider im zweiten...
Auch Spiele natürlich auch, ne?
Ja, klar, und ihr seid im zweiten Jahr leider abgestiegen, aber wie du schon sagst, du bist kein Mensch, der dann den Verein gleich mit Sach und Pack verlässt, sondern hast gesagt, du willst Seligen Porten wieder nach oben führen und bist in die Bayernliga mit. Und da konntest du natürlich wieder aufzaubern. 10 Tore in 34 Einsätzen, 4 Vorlagen, also ich glaube... Du hast dann gleich geschaut, dass er wieder mit hochkommt, oder?
Ja, klar, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ne? Also wenn ich absteige, dann versuche ich das auch im Normalfall auch wieder umzubiegen, ne? Das Beste draus zu machen. In Ellersdorf damals waren es halt andere Umstände einfach. Auch verständlich, glaube ich, im Nachhinein. Aber in Seligen Porten war es dann so, ja, dass dann auch der Kern, sage ich mal, auch zusammengeblieben ist und wir zusammen auch gesagt haben, du, pass auf, der Abstieg war ärgerlich, war bitter und wir wollen das auf jeden Fall wieder ändern. Ne? Wir wollen alles geben, um den Verein einfach wieder hochzubringen und das ist uns dann auch gut gelungen. Es ist natürlich nie einfach, wenn du absteigst, dass du dann auch wieder direkt aufsteigst. Ne? Aber wir hatten dann auch selbst in der Bayernliga so eine starke Mannschaft und sind dann als Meister auch wieder aufgestiegen und für mich persönlich auch ein sehr, sehr gutes Jahr gewesen. Ich war sehr erfolgreich, ich habe sehr gut gespielt, ich kann mich erinnern, es war eine super Zeit, da war ich sehr gut drauf und haben dann mit mir zusammen, mit der Mannschaft, den Verein dann wieder als Meister in die Regionalliga geschossen.
Ja, der Verein ist in die Regionalliga, aber du hast dich entschieden, in der Bayernliga zu bleiben und bist wieder nach Erlangen zurück. Warum? Wenn es doch so erfolgreich eigentlich war, auch wenn man deine Einsatzzeiten anschaut, warst du ja eigentlich gesetzt in der Bayernliga für Seligen Porten.
Ja, generell auch in der Regionalliga habe ich immer gespielt und dann kamen halt auch andere Umstände dazu. Ich bin dann in der Zeit in Seligen Porten das erste Mal Papa geworden. War natürlich dann auch nicht immer ganz so einfach, alles zu vereinbaren mit Vollzeit, 3-4 Mal trainieren, Kind. Mein zweiter Sohn auf dem Weg, ja. Dann gab es in Seligen Porten gab es dann ja ein paar Unstimmigkeiten zum Ende der Saison, wenn es dann als es um Vertragsverlängerungen ging. Da gab es nicht nur mit mir, mit anderen Spielern auch ein paar Unstimmigkeiten und es kam, mein zweiter Sohn war auch auf dem Weg und ich habe dann auch überlegen müssen, was mache ich denn? Mache ich den Aufwand nochmal? Möchte ich den tun? Also der Vertrag von Seligen Porten lag mir vor zur Verlängerung. Da gab es nur ein paar Unstimmigkeiten dann generell und habe mich dann letztendlich dafür entschieden, ein bisschen aufwandstechnisch dann eben einfach ein bisschen runterzuschrauben, weil eben auch mein zweiter Sohn eben dann auf dem Weg war und dann auch dort so ein bisschen mehr Zeit für die Familie wollte.
Ja, definitiv. Und ich glaube, Familie ist das Wichtigste. Ich meine, Fußball hin oder her, aber ich glaube, so ein Kinderlächeln und die Zeit mit seinem Kind, solange es so klein ist, ist das Schönste, was es gibt. Ich meine, wie du schon sagst, deine Kids sind jetzt schon in einem Alter, wo man sagt, ey Papa, lass mir mal ruhig, mach was mit meinen Freunden. Und meiner ist 2,5 und ich finde jetzt schon, dass die Zeit so schnell vergeht. Aber ja, da ist die Entscheidung für die Familie, glaube ich, wichtiger als nochmal so ein Jahr Regionalliga zu kicken und da weißt du nicht mal, wie es gelaufen wäre, ne?
Eben, genau. Ne? Ich glaube, die Jungs sind nach dem Jahr dann leider auch wieder abgestiegen. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Soll auch kein schönes Jahr gewesen sein, dann das Regionalliga-Jahr, wo ich gegangen bin. Und von daher, ja, ich hätte noch Regionalliga dranhängen können an sich. Ich war aber trotzdem mit dem zufrieden, was ich hatte. Ich bin ja jetzt nicht den Schritt so weit zurückgegangen, dass ich sage, ich bin dann irgendwie unterklassig gegangen, sondern bin nur eine Liga an sich runtergegangen, zurück nach Eltersdorf, weil mich der Trainer damals, der Bernd Aigner, der damals mein Mitspieler bei Bruck war, dann eben in Eltersdorf da angefangen hat und wollte mich unbedingt eben haben. Und aufwandstechnisch war es für mich einfach besser zu regeln, sage ich mal.
Ja, definitiv. Und du hattest ja mit 31 Einsätzen auch wieder maßgeblich viel Spielzeit dabei und bist aber nach einem Jahr dann zum ASV Vacht gewechselt und da hast du ja mit deinem Bruder damals zusammengespielt. Das erste Mal in deiner Karriere außer im Jugendbereich, oder?
Richtig, ja. Im Jugendbereich hatten wir damals nur mal in der früheren Jugend ganz klein mal zusammengespielt. Dann nochmal ganz kurz in der C-Jugend, in der D-Jugend wurde ich hochgezogen bei SG Nürnberg in seinen Jahrgang ganz kurz mal. Aber dann kam endlich, ja, nach dem ein Jahr Eltersdorf, was nicht ganz so gut lief im Nachhinein, kam dann eben ja die Vereinigung mit meinem Bruder beim ASV Vach. Ja, genau.
Und es war ja für dich, weil Blick auf die Uhr, fasse ich ja wenig zusammen die Jahre, für dich auch einsatztechnisch, okay, ich weiß, es war Landesliga, das erste Mal nach gefühlt 100 Jahren, wo du nach unten gegangen bist, also noch eine Liga weiter runter. Bayernliga-Aufstieg dann, 32 Einsätze in der Bayernliga, 30 in der Landesliga und dann kam ja das Corona-Jahr, deswegen nur 21 Einsätze in dieser großen Saison 1921. Aber wie war es einfach allgemein für dich, wieder mit deinem Bruder zusammen zu spielen? Der ASV Vach ist ja mal wieder in eine andere Richtung mit Fürth, Landesliga, Bayernliga, der Aufstieg gemeinsam zu feiern. Ich glaube, das war auch für die Familie Röder eine richtig geile Zeit, vor allem der gemeinsame Aufstieg in die Bayernliga.
Ja, das war auch eine Zeit, die ich nie vergessen werde. Fach auch ein, für mich persönlich auch ein sehr, sehr guter Verein, gute Zeit gehabt, wo ich auch immer im Nachhinein gut sprechen werde. Ich bin damals gekommen nach Fach in die Landesliga, habe meinen Bruder dazugenommen, wir sind beide zusammengekommen in dem Jahr und wenn du dann in so einem Jahr dann auch wieder direkt aufsteigst, als neuer Spieler, sage ich jetzt mal, als Führungsspieler, ist es natürlich schon auch ein tolles Erlebnis. Ja. Auch mit sehr, sehr wichtigen Toren, die ich gemacht habe, mit vielen Toren, die dazu auch maßgeblich beigetragen haben, war das natürlich auch ein sensationelles Jahr. Da ging es über die Relegation damals in Buch, erst zu Hause das Hinspiel mit 2-0 gewonnen, wo ich das 2-0 schieße oder dann auch im Rückspiel vor, ich glaube, 2.500 Zuschauer, wenn du dann nach 95 Minuten auf dem Platz stehst und bist aufgestiegen. Das ist halt ein Gefühl, ja, unbeschreiblich. Ja, und die Facher Zeit, dann auch in der Bayernliga, zwar auch dann nach dem Jahr abgestiegen leider, aber tolle Mannschaft gehabt, mit meinem Bruder zusammengespielt. Wir hatten schöne Jahre zusammen und auch sehr erfolgreiche Jahre in Fach. Also das war eine sehr schöne Zeit.
Glaube ich, und wie gesagt, auch von den Einsatzzeiten her war es richtig viel, immer wieder richtig viel Einsätze, weit über 30 Spiele jeweils. Und dass du mit deinem Bruder zusammenspielen konntest, war, glaube ich, nochmal so ein Schmankerl auf der Torte ganz oben. Dann nach den Jahren bist du eben nach Reiderseich gewechselt, als spielender Trainer, glaube ich. Das war deine erste Trainerstation. Wieso hast du dich denn dazu entschieden, auf einmal, jetzt will ich Trainer noch dazu machen?
Naja, das war Trainer werden oder Trainer sein, war für mich immer ein Thema. Ja, mir hat es immer gefallen. Ich war dann auch in der letzten Saison in Fach, war ich schon spielender Co-Trainer. Habe dann schon den Trainer immer unterstützt, auch in seiner Abwesenheit, Training geleitet, Training geführt und auch parallel gemacht und habe einfach
auch mein Interesse daran gefunden und mein Gefallen gefunden daran. Mir hat es immer gefallen, ja, den Jungs zu zeigen mit Übungen und Spielsituationen, versuchen auch weiterzubringen. Und das war mein Interesse, das ich hatte. Nach dem dritten Jahr im Fach, dieses kuriose Jahr, habe ich einfach alle Optionen offen gelassen, zu sagen, okay, ich möchte in die Schiene gehen. Es gab beim ASV-Fach gab es einen Trainerwechsel. Hatten wir Gespräche im Fach. Ich habe mich angeboten, dass ich das gerne übernehmen möchte als spielender Trainer. Damals war der ASV-Fach oder generell ist der ASV-Fach nicht für eine Rolle als Spielertrainer. Die wollen einen Trainer an der Linie haben. Ich habe Angebote bekommen damals in die Richtung und ja, mein erstes Trainerangebot war halt dann eben der SV Reiderseich und direkt in der Bezirksliga. Und ja, ich war dann eben so im Zwiespalt, was mache ich jetzt, bleib mal da oder was machen wir? Und dann habe ich mich halt mit meinem Bruder entschieden, okay, wir wollen es probieren. Gerade die erste Station, wenn du bekommst in der Bezirksliga, ist schon eine Hausnummer. Es gibt viele Trainer auf dem Markt, die langjährig dabei sind und es nie schaffen, Bezirksliga-Trainer zu werden. Ja? Und ich habe die Chance bekommen damals und ja, durfte dann in Reiderseich als Spielertrainer zusammen mit meinem Bruder auch fungieren. Das war natürlich auch so ein Faktor mit meinem Bruder zusammen und deswegen hatten wir uns damals dafür entschieden.
Und du warst ja dann ein Jahr, glaube ich, nur da laut meinen Informationen. Ihr seid leider abgestiegen, aber was ich auch durch deinen Podcast mitbekommen habe, hast du dich angeboten, ey, so kann ich das nicht stehen lassen, ich gehe mit in die Kreisliga, wenn ihr das wollt. Da hat der Verein und du euch aber dann dazu entschieden, die Zusammenarbeit einfach zu beenden. Und dann bist du zu einem Verein gewechselt. Ja, ich muss ja im Podcast trotzdem seriös bleiben. Du bist nach Schwabach gewechselt, zum SC04 Schwabach, wieder als reiner Spieler. Also hast du dir gedacht, nach einem Jahr Trainer da sein, jetzt möchte ich es doch nochmal wissen und will wieder nur Spieler sein?
Ja, eigentlich war es in Reiderseich 2 Jahre, aber die erste Saison war diese verrückte Corona-Saison. Das heißt, da hatten wir nur 3 oder 4 Spiele und dann war dieser Break drin, wo dann Pause war. Und dann darauf folgende Jahr war dann sozusagen diese reguläre Saison, wo wir aus der Bezirksliga dann leider abgestiegen sind, genau. Und ja, mit dem Verein, wie du schon sagst, war dann so, dass der Verein am Ende dann gesagt hat, ich wollte weitermachen. Der Verein hat dann gesagt, nee, wir wollen was Neues haben. Ja, wir wollen einen Trainer wieder an der Seite haben, keinen Spielertrainer. Und damit war ich dann auch einverstanden, habe aber deutlich gesagt, dass ich das gerne revidieren möchte. Ist dann anders gelaufen und dann, ja, dann musst du halt wieder überlegen, was machst du denn? Ne? Und dann war die Zeit vor Ende und dann kam mein ehemaliger Mitspieler damals bei Langebruck, der Jochen Strobel, der zu der Zeit in Schwabach Trainer war und hat dann gesagt, ja, hast du nicht Lust, erstmal wieder als Spieler zu spielen mit deiner Qualität, könnten wir dich gut gebrauchen. Ja. Und dann habe ich mich dafür entschieden, weil Schwabach an sich, ich weiß, aus deiner Sicht schwierig, ja, aber für mich ist natürlich Schwabach auch immer ein großer Verein gewesen mit einem schönen Gelände, ja, schön zu spielen, Freitagabend im Stadion. War für mich dann auch nochmal so, wo ich gesagt habe, okay, die Qualität ist da, das Ziel ist für den Verein der Aufstieg in die Bayernliga, wo sie immer knapp gesteigert sind, wo ich dann gesagt habe, okay, dann mache ich das nochmal, versuche ich meine Qualität da auch irgendwie reinzubringen und den Mitspielern mitzugeben und habe dann nochmal mich dafür entschieden, erstmal wieder nur Spieler zu sein in Schwabach.
Und hat sich ja gelohnt in der ersten Saison. 30 Einsätze, 7 Tore, 13 Vorlagen. Also war es der eigentlich ziemlich gesetzt. Und ja, für mich schwierig. Also 48 Schwabach geht noch. Ehemals DJK geht noch. Aber 04 ist bei mir so ein rotes Tuch. Ich weiß auch nicht, warum, das ist seit 16 Jahren ein rotes Tuch bei mir. Auch wenn es mit unter Reichenbach die 2 erfolgreichsten Vereine Schwabach sind und eigentlich auch zu Recht in der Landesliga spielen.
Ja, ich sag mal so, der SC 04 Schwabach, ja, für viele Außenstehende ja, ein rotes Tuch manchmal, ja, weil es immer darum ging, da geht es um Gelder, um viel Gelder und alles wird reingepumpt und ja, schwierig zu sagen, ich war jetzt dort, ich habe auch sehr, sehr vieles erlebt, Positives sowie viel Negatives auch.
an sich ein schöner Verein, hat mehr verdient generell. Ja, müsste sich aber trotzdem schon was ändern, sage ich jetzt mal, für die Zeit, wo ich dort war, dass sich da was tut auch. Ja, aber die Optionen, die Möglichkeiten sind da, sehr schöner Verein an sich. Genau.
Ja, klar, ich im Stadion zu spielen, fand ich damals auch geil, als ich 13, 14 war in der D-Jugend, im Stadion im Tor zu stehen, weil da hat sich der Torwart verletzt, bin ich als Hobbit ins Tor und habe trotzdem 3-0 gewonnen gegen 0-4-2. War schon immer geil und für meine Jungs ist es auch geil, im Stadion zu spielen, aber wie gesagt, eigentlich, ja, ich bleib seriös. Dann haben wir seine Karriere jetzt auch schon besprochen, sind länger geworden als eigentlich geplant, weil ich habe dir, glaube ich, noch geschrieben, ja, so 45 Minuten, 60 Minuten schaue ich, dass es durchgeht. Jetzt sind wir bei 80, wenn man das Vorgespräch noch mit reinnimmt, sind wir bei 120 Minuten knapp. Jetzt haben wir im dritten Teil noch ein paar Fragen anbekommen. Die meisten haben wir schon beantwortet. Deswegen werde ich sie jetzt nicht nochmal stellen, weil die haben wir in der Folge beantwortet. Aber eine Frage, was ich auch ganz interessant fand. Was würdest du, wenn du jetzt meine Karriere komplett rückblickst, wie wir jetzt gerade in 80 Minuten gemacht haben, was würdest du anders machen?
Ja, das ist immer die Frage der Fragen. Ne? Das ist immer eine klassische Frage. Ich glaube, dass ich schon viel investiert habe für den Sport und auch vom Kopf her, glaube ich, klar war, ne, was wichtig ist. Trotzdem ist es so, wo ich sage, man kann nie zu viel machen, um noch weiter zu kommen. Ne, es kommt immer natürlich, im Fußball kommt es immer auf die Umstände auch an. Ja, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Du musst Trainer haben, wie jetzt als Beispiel damals Club Amateure. Du brauchst einen Trainer, der dich auch haben möchte zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man vom Kopf her klar bleibt, dass man weiß, was man möchte und nie aufhört, daran zu arbeiten. Auch wenn man vielleicht eine sehr gute Saison spielt oder sich gut fühlt, dass man sich nie darauf ausruht, ja, und trotzdem immer versucht, einen Schritt mehr zu gehen als der andere. Einen Schritt mehr zu machen, eine Einheit mehr zu machen, um einfach das Bestmögliche aus sich rauszuholen. Und das ist vielleicht so der Punkt, wo ich sage, weil du wirst ja dann trotzdem irgendwann in der Pubertät, du wirst älter, ne, dann kommen Freunde, dann gehst du auch mal fort, ja, dann gehst du auch mal was trinken, ja, und so weiter, was ja alles schön und gut ist und was auch alles legitim ist. Aber ich glaube, um den größten Erfolg zu haben, musst du zum einen, brauchst du Vitamin B mittlerweile, und du musst trotzdem aber auch dir immer sagen können, ich habe mehr getan als der andere. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste daran. Und das wäre vielleicht so ein Punkt, wo ich sage, also ich bin überhaupt nicht unzufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Im Gegenteil, ich bin sehr zufrieden. Und klar wollte ich auch immer Profi werden und mein Geld damit verdienen. Ja, bin trotzdem höchst zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Aber wenn man die Frage bekommt, dann glaube ich, geht immer mehr. Und man kann immer mehr tun dafür. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo ich sage, das hätte ich mehr machen können. Im Einzelfall für mich selber, ja. Aber sonst ist es einfach auch viel mit Glück zu tun. Und weil ich, man muss ja trotzdem dazu sagen, egal wo ich eigentlich gespielt habe, ich war immer Stammspieler. Ja, ob es beim Club jetzt war oder sonst wo. Ich habe immer eine schöne Zeit gehabt. Es war jetzt nie so, dass ich in irgendeinem Jahr mal irgendwo ein Jahr Auswechselspieler war. Und, aber man kann trotzdem immer mehr tun und man sollte auch immer mehr tun. Man darf nie zufrieden sein mit dem, was man hat.
Ja klar, definitiv. War eine sehr gute Antwort, ausführlich, und ich glaube, anders hätte ich dich auch nicht eingeschätzt. Also du kannst ja mit dir rückblickend auf deine Karriere extrem stolz sein. Regionalliga, Clubjugend, immer hoch gespielt, immer das Beste rausgeholt aus dir, auch wenn natürlich der Schritt zum Beispiel wie nach Wiesbaden damals beim Probetraining besser laufen hätte können. Ich meine, du warst, wenn ich mich richtig erinnere, aus deinem Podcast nochmal eingeladen. Hättest du dich nicht verletzt, wäre vielleicht der Schritt in die dritte Liga gelungen, aber so, sei es drum, du hast trotzdem eine geile Karriere hinter dir und ich meine, die ist ja noch nicht vorbei. Ich meine, du bist jetzt 35, Spielertrainer, Kreisliga, wer weiß, vielleicht bist du in 2-3 Jahren irgendwo Trainer in der Landesliga.
Ja, das ist natürlich das Ziel, irgendwann auch als Trainer. Ich meine, irgendwann werde ich nicht mehr spielen, selber, beziehungsweise wenn es dann höher geht, auch nicht mehr vielleicht. Aber mein Ziel ist es natürlich, Trainer zu sein, auch in höheren Ligen. Das will ich auf jeden Fall machen, deswegen mache ich es auch. Ich mache es ja nicht nur aus Spaß an der Freude, sondern schon einfach, um auch weiterzukommen. Aktuell sammle ich Erfahrungen in der Kreisliga, sind ja trotzdem noch meine, ich nenne es trotzdem noch meine ersten Trainerjahre. Man wächst immer, man macht nie alles richtig. Und das Ziel wird auf jeden Fall sein, auch als Trainer irgendwann dann vielleicht mal Landesliga oder irgendwas zu trainieren. Und ja, aber Fußball geht erstmal weiter, solange ich kann.
Perfekt, dann haben wir jetzt noch zwei Fragen, bevor wir dann am Ende sind. Frage 1 ist bei uns mittlerweile Standard seit ein paar Folgen, deine Top 11.
An Spielern?
Ja, deine Top 11. Mit System und wie du aufstellen würdest. Also wie du aufstellen würdest, dein System und deine Top 11.
Von meinen ehemaligen Mitspielern, mit denen ich je zusammengespielt habe. Oder
also ich sag mal so, der letzte Gast hat nur Mitspieler ehemalige genommen, Kumpels genommen und rechts außen hat er Messi aufgestellt. Also du kannst aufstellen, wie du magst.
Boah, das ist... Das wird schwierig jetzt. Muss ich mal überlegen jetzt. Boah. Also ich würde immer ein klassisches 4-2-3-1 nehmen. Im Tor. Boah. Im Tor wird es echt schwierig. Das darf ja auch keinen vergessen, das ist ja das Nächste. Jetzt warte mal. In der Innenverteidigung. Tja, wen nehme ich da? Innenverteidigung. Boah. Jetzt hast du mich erwischt, muss ich sagen. Warte mal. Also, Außenverteidiger habe ich auf jeden Fall Stanislas Hertzl. Mit dem habe ich gespielt in Zillingen-Podden. Dann habe ich im Mittelfeld, im Zentrum nehme ich mit, die besten Mitspieler waren für mich mein Cousin Marco Christ, Fabian Klose, und nehme ich noch mit rein Dominik Stolz. Innenverteidiger Flo Bauer, aktueller Trainer von Groß-Schwarzenlohe. Im Tor Dominik Brunhübner. Ins Mittelfeld nehme ich natürlich noch meinen Bruder rein, Sammy Röder. Auf der zweiten Innenverteidigerposition nehme ich noch rein. Ich muss jetzt mal überlegen. Wen habe ich denn noch? Ich muss mich ja auch entscheiden, ne? Sonst vergeht die Zeit. Dann entscheide ich mich erstmal für Marco Janz. Der zweite Außenverteidiger ist der Cippo, der aktuelle Trainer vom ATSV Erlangen. So, wie viel habe ich denn jetzt schon?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, nee, ich schreibe mir das immer erst, wenn ich die Folge nochmal nachhöre auf. Aber ich glaube, du hast jetzt 11.
Okay, okay.
Wenn nicht, reichen wir das nach. 11. Ja, waren ja, sogar ein paar mir bekannte Namen dabei, aber unter anderem.
Wie bitte? Ja, waren jetzt einige Spieler dabei. Ich weiß jetzt nicht, es waren so viele Spieler jetzt dabei. Ich habe bestimmt den einen oder anderen vergessen, beziehungsweise werde wahrscheinlich eine Nachricht bekommen im Nachhinein. Ja, aus Spaß, warum er nicht dabei ist. Aber das waren jetzt einige Namen, die ich genannt habe, wo ich jetzt auf Anhieb sage,
Das waren sehr, sehr, sehr gute Mitspieler und vor allem im Amateurbereich auch starke Spieler. Ah, als Stürmer hätte ich noch einen.
Ja.
Als Stürmer, den habe ich noch gar nicht, glaube ich. Patrick Hopsch.
Unter anderem Haching und 60.
Profi bei. Genau, mit dem habe ich auch in Seligenporten gespielt. Der ist natürlich bei mir vorne drin. Aber dann müsste ich es, glaube ich, haben mit den 11.
Ich glaube auch, ich höre es mir heute Abend dann nochmal nach der Arbeit an. Und dann reichen wir es nach, falls doch noch einer fehlt.
Okay, so machen wir es.
Jetzt haben wir gleich die 90 Minuten, also ein Fußballspiel voll. Deswegen kommen wir jetzt zur mittlerweile Traditionsfrage. Wen empfiehlst du uns denn als Gast?
Als Gast empfehlen? Als Gast empfehlen. Jetzt überlege ich mal so. Ist es jetzt auf ehemalige Spieler bezogen aus dem Amateurbereich oder generell?
Generell, wir sollten ja die Chance auch bekommen, dass wir den Spieler auch erhalten, weil manchmal kommen da Vorschläge wie, nimm den Jander vom 1. FC Nürnberg, die wo wir bis heute noch nicht geantwortet haben.
Ja, klar. Nee, so weit denke ich gar nicht. Vorschläge, naja, wenn es Amateurspieler, ehemalige, ich glaube, so ein Patrick Hopsch, würde ich jetzt mal sagen, weil Patrick Hopsch jetzt aus den Spielern, die ich jetzt überlegt habe, ich meine, ich könnte fast alle aus der Elf nennen. Mit dem Fabi Klose kann man gut reden, der hat auch eine gute Zeit gehabt, aber ich glaube, Patrick Hopsch, der jetzt aktuell auch noch eben bei 60 Profi ist, der hat ja auch eine sehr interessante Karriere, glaube ich, auch mit seinem Papa, der auch Profi war, glaube ich, da könnte auch, glaube ich, ein gutes Gespräch rauskommen und wenn ich mich für einen entscheide jetzt aktuell, dann sage ich, nimm den Hopschi.
Perfekt, ist vermerkt.
Aber weiß ich auch, dass er das machen würde.
Jetzt müssen wir nur schauen, ob die 60er es machen werden, aber da werden wir mal alles dran setzen. Notfalls setzen wir dich drauf an.
Das können wir machen, das ist kein Problem. Also vom Typ her würde er es auf jeden Fall machen. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Auflagen gibt für ihn, dass er es machen darf oder nicht, aber das müsstest du dann mit ihm klären.
Ja, perfekt. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Und wie es bei uns jetzt Tradition ist.
Ich habe zu danken. Vielen Dank für die.
Wie es bei uns jetzt Tradition ist. Wir reden ganz immer ins Wort. wie es bei uns Tradition
reden
ist.
Wir aneinander vorbei.
Okay, rede erst du. Ich warte.
Okay, jetzt haben wir ein bisschen aneinander vorbei. Vielen Dank, Sascha, für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Es war mal wieder sehr ausführlich über meine Person. Das war schon sehr, sehr lange nicht mehr so, dass man so viel über mich gesprochen hat. Hat mir persönlich auch sehr gefallen. Gut, wie du dich auch erkundigt hast. Hat mir sehr gefallen, war ein sehr angenehmes Gespräch. Und dadurch, dass wir ja fast Nachbarn sind, werden wir uns das ein oder andere Mal auf dem Fußballplatz bestimmt sehen.
Bestimmt, jetzt wollte ich eigentlich sagen, jetzt ist noch Tradition. Die letzten Worte gehören dir, aber die waren jetzt so gut, die sollten wir eigentlich nehmen. Aber ich sag's trotzdem, zum Abschluss gehören dir die letzten Worte.
Dann machen wir es nochmal. Nein, wie gesagt, schönes Gespräch war's. Vielen Dank, Sascha, für die Einladung. Ist natürlich auch trotzdem eine Ehre gewesen für mich, auch in deinem Podcast dabei gewesen zu sein. Es ist immer eine Ehre generell und jeder sollte dankbar sein für jede Anfrage, die er bekommt, weil Interesse zu zeigen an jemanden ist immer gut, egal in welcher Hinsicht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es länger gedauert hat als geplant, aber das ist kein Thema und hat mich sehr gefreut und wir werden uns hoffentlich bald mal sehen.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.